Und die Tatsache, dass ich heute hier sitze, die verdanke ich einem Mann, den ich viele Jahre eigentlich nicht besonders gut leiden konnte, muss ich sagen. Das war nämlich mein Englischlehrer in der Oberstufe. Der war ehrlich gesagt bekannt dafür, dass er keine besonders guten Noten gab. Das fanden wir als Schüler natürlich blöd. Aber es gab dann so einen Tag im Frühjahr 2004 war das, da kam er in den Unterricht und hat uns erzählt von einer guten Freundin, die er hat. Und die arbeitete damals als Redakteurin bei der Lokalzeitung in unserer Stadt. Und diese Redakteurin, die war jetzt auf der Suche nach neuen freien Mitarbeitern. Und mein Englischlehrer hat dann gefragt, ob nicht jemand von uns Lust hätte, vielleicht für die Lokalzeitung zu schreiben. Und ich erinnere mich da wirklich noch, als wäre es gestern gewesen, an diesen Moment. Weil ich hatte für mich schon immer so die Idee, dass ich mal was mit Journalismus machen möchte. Und mir war sofort klar, das ist jetzt irgendwie die Gelegenheit. Das muss ich auf jeden Fall tun. Das ist eine Riesenchance. Und dann habe ich mich gemeldet. Und mein Englischlehrer hat mich dann mit seiner Freundin zusammengebracht. Und ich durfte dann tatsächlich relativ schnell an den Wochenenden für unsere Lokalzeitung Termine wahrnehmen und Texte schreiben. Genau, das ging dann irgendwie alles ziemlich zügig. Ich hatte eigentlich keine Ahnung, worauf ich dabei achten muss, aber ich hatte irgendwie nette Kollegen in der Redaktion, habe erstmal angefangen und die haben dann meine Texte redigiert und klar, dann oft musste ich was umschreiben oder was neu schreiben. Aber durch dieses Feedback, was ich von denen bekommen habe, habe ich total viel gelernt. Und ich weiß auch noch, den ersten Text, den ich damals geschrieben habe, den habe ich mir ausgeschnitten und bis heute aufbewahrt. Da ging es um so eine Ausstellung, also eigentlich irgendwas, eine total kleine Veranstaltung, aber ich war natürlich wahnsinnig stolz darauf. Ja, und diesen Text, den habe ich tatsächlich heute noch. Das Papier ist irgendwie schon total vergilbt, aber das war quasi so für mich der Start in diesen Beruf, wenn man so will. Ja, und das war tatsächlich so der Auftakt zu meinem heutigen Job. Dazwischen gab es natürlich noch viele Stationen, aber das war wirklich für mich so der Einstieg. Wenn Sie jetzt mal so vergleichen, also die erste Variante, wie ich mich vorgestellt habe und die zweite, dann fällt Ihnen vielleicht was auf. Also in der ersten Variante, da habe ich ja viele Fakten genannt. In welchen Redaktionen habe ich gearbeitet? Wo habe ich meine Ausbildung gemacht? Wo war ich wie lange? Und die zweite Variante, mit der ich mich vorgestellt habe, da habe ich was ganz anderes gemacht. Da habe ich nämlich so eine kleine Geschichte erzählt, ne? Also so eine kleine Anekdote aus meinem Leben sozusagen. Und ich behaupte mal, wenn wir uns jetzt nächste Woche oder in ein paar Wochen wieder treffen würden, dann wüssten Sie von den Fakten wahrscheinlich nicht mehr so richtig viel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich an die Geschichte vielleicht noch erinnern. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum? Also wieso merken wir uns das, wenn jemand eine Geschichte erzählt, und wieso vergessen wir aber ganz schnell Fakten, die andere uns erzählen? Ich finde, das kommt daher, dass wir mit Geschichten einfach viel mehr transportieren können als mit Daten und Fakten, ne? Also wir können von außergewöhnlichen Dingen berichten. Uns erreichen Geschichten auch emotional. Also vielleicht haben Sie ja gerade gelacht, als Sie gehört haben, dass ich meine erste Geschichte aus der Lokalzeitung immer noch aufbewahre. Das ist jetzt wirklich viele, viele Jahre her. Das Papier ist, wie gesagt, schon ganz vergilbt. Oder vielleicht haben Sie geschmunzelt oder vielleicht haben Sie gedacht, was ist das denn für eine, die hängt an so alten Dingen oder so. Also irgend so eine Art von Emotion wird es vielleicht bei Ihnen hervorgerufen haben. Geschichten rufen auch oft ganz starke Gefühle hervor. Also das kennen wir, glaube ich, alle. Einfach vom Lesen von Geschichten. Jetzt erstmal völlig egal, was das ist, ob das ein Zeitungsartikel ist oder ob wir ein Buch lesen, ne? Wir fiebern da oft mit den Menschen mit. Also wir empfinden Angst oder Wut, aber wir können uns auch total mit jemandem mitfreuen. Also all diese Emotionen können Geschichten bei uns hervorrufen. Und ich finde, Geschichten vermitteln auch immer Botschaften und Werte und sagen was aus über die Person, die sie erzählt, ne? Also wenn man so eine persönliche Geschichte erzählt, vielleicht haben Sie ja gerade bei mir gedacht, oh Mann, war die naiv, die hat einfach in so einer Lokalzeitungsredaktion angefangen und wusste gar nicht, was sie da tut. Oder vielleicht haben Sie auch gedacht, oh, die war ja total mutig oder so. Also irgendwas werden Sie sehr wahrscheinlich, wenn vielleicht auch unbewusst, mit dieser Geschichte und mit mir jetzt assoziiert haben. Und was wir mit Geschichten auch tun, ist, dass wir sie teilen. Also das machen wir eigentlich schon ja seit Jahrtausenden, kann man sagen. Da müssen wir nur mal an die Bibel denken, die irgendwie über Tausende von Jahren sozusagen weitergetragen wurde. Oder auch wenn Sie an Märchen denken. Vielleicht haben Ihre Großeltern oder Ihre Eltern Ihnen schon Hänsel und Gretel erzählt und vielleicht haben Sie es dann Ihren Kindern erzählt oder jetzt erzählen das heute noch Ihren Kindern. Also Geschichten sind was, was wir Menschen immer weitertragen. Oder Herr Gavron hat gerade schon das Lagerfeuer erwähnt. Jeder hat wahrscheinlich schon mal an so einem Lagerfeuer gesessen, und sich mit anderen Menschen Geschichten erzählt. Aber wir machen das eigentlich alle auch im Alltag und zwar so im Kleinen. Also ich weiß gar nicht, ob uns das immer so bewusst ist, aber eigentlich sind wir alle Geschichtenerzähler. Wenn wir abends mit der Familie am Esstisch sitzen oder wenn wir Freunde treffen, dann erzählen wir uns eigentlich Geschichten, ne? Jeder erzählt, was er so erlebt hat an dem Tag. Und wenn das nur so Dinge sind wie, weißt du, was heute meine Kollegin wieder gemacht hat? Oder du kannst dir nicht vorstellen, welchen Aufstand mein Sohn heute Nachmittag gemacht hat, als ich ihn aus der Kita abgeholt habe. Oder sowas Banales wie, weißt du, was ich heute im Supermarkt erlebt habe? Das klingt erstmal ganz klein und klar ist es auch irgendwie, aber da drin verbirgt sich eigentlich immer so eine kleine Geschichte. Also wir sind eigentlich alle Geschichtenerzähler, auch wenn man sich selber vielleicht gar nicht so sieht. Aber wenn man sich das mal so überlegt, dann sind wir das eigentlich alle. Und wenn Sie mal in sich gehen, dann bin ich mir auch relativ sicher, dass Ihnen Geschichten einfallen, die man sich in Ihrem Freundes- oder Familienkreis immer wieder erzählt. Also aus der gemeinsamen Schulzeit, von Dingen, die man da erlebt hat. So wie ich all diese Geschichte mit meinem Englischlehrer auch schon wirklich vielen Menschen erzählt habe. Oder andere erzählen sich immer wieder Geschichten von irgendwelchen Familienfesten, wo vielleicht was Besonderes passiert ist, was allen in Erinnerung geblieben ist. Oder man erzählt sich Geschichten von gemeinsamen Urlauben, die besonders schön waren oder wo irgendwas total schiefgelaufen ist. Ne? Also Dinge, die schiefgelaufen sind, die bleiben uns ja auch sehr gerne in Erinnerung. Und gerade diese Arten von Geschichten sind eben auch was, was uns Menschen verbindet. Ne? Also wenn ich irgendwie den Urlaub mit der besten Freundin gemacht habe und da, weiß ich nicht, ist uns irgendwas besonders Tolles erzählt, da passiert, da erzählen wir uns vielleicht oder berichten wir uns Jahre später noch davon. Und das ist eben was, was uns mit dieser Person dann auch ja, für immer verbindet, kann man sagen. Und deshalb kann man sagen, dass man mit Geschichten echt viel erreichen kann, finde ich. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, dann hören mir andere im besten Fall erstmal zu, ne, weil sie das irgendwie interessant finden, was ich da erzähle. Man kann auch total gut Nähe zu seinen Zuhörern aufbauen, indem man nämlich, also ich finde insbesondere dadurch, dass man von Höhen und Tiefen erzählt. Also wenn ich jetzt nochmal mein Beispiel nehme, wenn ich sagen würde, ja, dann habe ich bei der Lokalzeitung angefangen, lief immer alles total super und heute bin ich Journalistin, Punkt. Dann kommt es, glaube ich, erreicht das mein Hörer nicht so sehr, finde ich, als wenn ich dem von Höhen und Tiefen erzähle. Ne? Weil mit Höhen und Tiefen kann man sich immer leichter als Zuhörer auch, da steht man besser in Verbindung zu, weil bei niemandem geht alles irgendwie gut. Sondern es gibt immer Sachen, funktionieren gut, andere Sachen funktionieren nicht so gut, aus denen muss man sich irgendwie, mit denen muss man umgehen lernen, da muss man sich vielleicht auch mal von dem Tiefpunkt wieder rauskämpfen. Und so wenn man von Höhen und Tiefen erzählt, das macht eine Geschichte ganz häufig auch total authentisch. Das ist, also deshalb ist das auch so eine goldene Regel des Storytelling, so nennen wir das immer. Und wir sagen dann immer, seid authentisch, nicht perfekt. Das ist, also man soll ruhig erzählen, wenn was schiefgelaufen ist und kann dann eben auch sagen, wie man sich aus so einer Krise oder aus so einer schwierigen Situation wieder rausgekämpft hat, sozusagen. Wenn Sie eine Geschichte erzählen, dann werden die Menschen sich auch an Sie erinnern, also hoffentlich zumindest, das ist zumindest immer das Ziel von Geschichten. Und ich finde, Geschichten haben immer was ganz Besonderes, gerade wenn man so persönliche Geschichten erzählt, denn die können nur Sie so erzählen. Also die Geschichte von meinem Englischlehrer und der Lokalzeitung, da gibt es quasi so eine Art natürlichen Kopierschutz, weil außer mir hat die ja keiner so erlebt. Also kann auch nur ich sie so erzählen. Das ist quasi eine, ja, meine eigene Geschichte sozusagen. Die kann mir auch keiner klauen. Geschichten sind aber auch was, finde ich, was viele von uns eben nur im Privaten nutzen. Also all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, ich bin sicher, Sie alle machen das im Freundeskreis, Anekdoten und Geschichten teilen, im Familienkreis solche Dinge teilen. Aber ich finde, es gibt wenig Menschen, die das auch im beruflichen Kontext machen. Ich glaube, viele denken, das ist dann irgendwie unprofessionell oder das geht doch meinen Kunden nichts an oder so, weil man sich natürlich dadurch, dass man Geschichten von sich erzählt, öffnet man sich ja auch so ein Stück. Ne? Also man gibt irgendwie so einen kleinen Einblick in sein eigenes Leben und vielleicht denkt der eine oder andere auch so, oh, da, weiß ich nicht, mache ich mich verwundbar oder so. Aber ich hab solche Sachen auch schon häufiger mit Unternehmern oder mit Selbstständigen gemacht. Und erfahrungsgemäß hat das bei denen total gut funktioniert. Also die sind dadurch bei ihren Kunden oder bei ihren Auftraggebern, zu denen hat sich nochmal so eine ganz andere Ebene entwickelt, indem sie eben was von sich selbst erzählt haben. Und ich finde auch dadurch, dass es nur relativ wenige Menschen überhaupt nutzen, dieses Mittel des Storytellings, sticht man damit auf jeden Fall heraus, wenn man das tut. Also, um mal so ein Beispiel zu nennen, wo man das nutzen kann, ich gehe mal davon aus, die meisten von Ihnen haben bestimmt eine Website und da kann man das zum Beispiel total gut auf der Über-mich-Seite nutzen, ne? Also man kann natürlich auch so eine Seite schreiben, ich arbeite seit 2005 als Illustratorin für Magazine und Zeitungen, aber das tun wahrscheinlich sehr, sehr viele andere auch. Und man kann diese Seite aber eben auch nutzen, um eine individuelle Geschichte über sich zu erzählen. Also indem Sie da zum Beispiel erzählen, wie sind Sie eigentlich dahin gekommen, dass Sie Illustrator oder Illustratorin für Magazine und Zeitungen oder Verlage beispielsweise sind. Gab es da so einen Moment, der auch den Anstoß vielleicht für Ihren Beruf gegeben hat, so wie bei mir eben diese Sache mit dem Englischlehrer. Da komme ich heute noch ein paar Mal drauf zurück. Man kann da so kleine Anekdoten erzählen und darüber viel leichter in Erinnerung bleiben bei potenziellen Kunden. Wenn die dann vielleicht sich Webseiten angucken von Illustratoren, klar, ein ganz großer Teil ist natürlich die Frage, passt jetzt irgendwie der Stil zu dem, was wir suchen als Kunde, das ist ganz klar. Aber man will ja irgendwie, also man arbeitet ja mit den Menschen dahinter zusammen und man kann sich da total gut abheben, indem man eben Storytelling nutzt und einfach so kleine Dinge über sich preisgibt. Denn was wir ja im Grunde alle erreichen wollen als Selbstständige, ich nehme an, die meisten von Ihnen werden das ja sein, ist, dass wir halt auffallen, dass wir im Gedächtnis bleiben, dass Verlage und Redaktionen oder allgemein Kunden, wenn sie nach Illustratoren suchen, eben gerade an ihrer Website hängen bleiben oder am nächsten Tag im Meeting mit den Kollegen sagen, ah, die Website von XY ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Und das kann man eben schaffen, indem man auch so kleine Geschichten erzählt. Genau. Vielleicht hier ein kleiner Cut. Gibt es bis hierhin Fragen? Wenn nicht, ist auch gut, dann mache ich einfach weiter.
Ich würde schon eine Frage mal auch aus dem Fragenkatalog, der uns erreicht hat, rausgreifen. Ich weiß aber nicht, ob das nicht vielleicht schon ein bisschen verfrüht ist, aber die Tatsache, eine Geschichte erzählen, spielt der Wahrheitsgehalt dieser Geschichte eine Rolle? Wie weit, weil natürlich wollen wir nicht auffliegen und wir wollen ja nicht als Hochstapler gelten oder so, aber welche Freiheiten sind denn empfehlenswert, die wir uns nehmen dürften?
Ja, sehr guter Punkt. Also für mich spielt der eine Riesenrolle, ehrlich gesagt. Also so wie ich Storytelling verstehe, ich weiß, wenn man das googelt, stößt man auf alle möglichen Seiten, die alle möglichen, also die das auch unterschiedlich auslegen, aber so wie ich Storytelling verstehe, und gerade wenn wir das fürs Marketing nutzen wollen, muss das immer stimmen, was da drin steht. Also man darf sich da keine Geschichten ausdenken. Also das würde dann, glaube ich, eher zum Gegenteil führen, nämlich dass man sich unglaubwürdig macht, ne? Wenn dann irgendwie rauskommt, dass die Geschichte, die ich da aufgeschrieben habe, gar nicht stimmt, dann würde ich mir meine Kunden eher verprellen, als dass ich sie für mich gewinne. Deshalb sehr, sehr wichtiger Punkt, also Wahrheitsgehalt muss da
Wir
sein.
haben noch eine Wortmeldung. Thilo, bitte.
Ja, hallo. Ich hätte mal die Frage, ich spreche mal hier rein. So. Wie weit sollte man denn dabei gehen, besser gesagt? Also ich meine, gibt es irgendwelche Grenzen, die man nicht überschreiten dürfte? Gibt es da Faustregeln für? Ich meine, ich bin da immer ziemlich offen auch, wenn ich zum Beispiel so Präsentationen halte zu Büchern, da erzähle ich immer sehr viel aus dem Nähkästchen. Aber gibt es so einen Punkt, ab dem man das, sage ich jetzt mal, überdehnen kann oder wo man einfach nicht hingehen sollte, wo man dann Stopp machen sollte auch?
Also ich glaube, dass es tatsächlich sehr individuell ist, was man da als zu viel und als zu wenig empfindet. Deshalb gibt es da, glaube ich, nicht so eine Faustregel. Ich würde sagen, das erzählen, womit man sich selber wohlfühlt. Also wenn man irgendwo schon so ein Bauchgrummeln hat, dann vielleicht lieber nicht. Und wenn Sie das zum Beispiel, wie Sie jetzt gesagt haben, nutzen in Präsentationen, dann würde ich auch immer überlegen, was habe ich denn für einen Kunden vor mir sitzen und wo hat der vielleicht so seine Grenzen? Ja, und das beides dann vielleicht nebeneinander legen sozusagen und dann muss man es, glaube ich, selber mit der eigenen Erfahrung und mit dem eigenen Bauchgefühl einschätzen. Aber so eine klare Regel, das darf man sagen, das darf man nicht sagen, gibt es da eigentlich nicht. Gibt es noch weitere Fragen bis hierhin?
Aus dem Chat eine, die finde ich auch ganz spannend, weil das Probleme kenne ich auch. Man hat ja immer nur eine kurze Zeit, sich vorzustellen und da steht es im Fokus so kurz und knapp. Also ist das auch die Aufmerksamkeit nicht schnell erschöpft oder läuft man nicht Gefahr zu langweilen, gerade wenn das vielleicht auch eine größere Runde dann ist?
Jetzt, indem man sich vorstellt? Oder
ja, also im Storytelling, ja. Genau, was Sie vorhin angesprochen haben, mit authentisch, wenn man eine Story erzählt, praktisch sich einbaut, sich vorstellt.
Ja. Also ja, klar, ne? Ich glaube, das kommt auch immer auf das jeweilige Setting an, ne? Wie viel Zeit habe ich da, keine Ahnung, habe ich nur einen ganz kurzen Zeitslot, um mich vorzustellen? Also daran sollte ich das auf jeden Fall anpassen, klar.
Prima, weil Chat sonst keine Fragen, Frau Schröder. Sie können nahtlos fortfahren.
Okay, doch eine sehe ich hier noch. Kann es für die Zuhörer auch peinlich sein, wenn es zu persönlich wird? Also genau, das ist das, was ich meinte, ne, mit Grenzen ausloten. Das ist da nicht, es gibt da keine Faustregel, aber ich glaube, jeder hat irgendwie so seinen gesunden Menschenverstand und kann damit selber dann einschätzen, was kann ich erzählen, was kann ich nicht erzählen. Also ich finde zum Beispiel die Geschichte mit meinem Englischlehrer, die ich jetzt hier so ausgebreitet habe, weiß nicht, ob die jemand als peinlich empfunden hat, aber für mein persönliches Empfinden ist das eine Geschichte, die man irgendwie erzählen kann. Und ich glaube, da hat jeder irgendwie auch ein gutes eigenes Gefühl, was man sagen kann und was man nicht sagen kann. Okay, dann mache ich erstmal weiter. Ein anderer Aspekt, also wenn ich mit Leuten über Storytelling rede, dann sagen oft viele, ja, das klingt total gut, aber ich selbst, ich habe eigentlich gar nichts zu erzählen. Also ich wüsste gar nicht, was ich jetzt beispielsweise auf meiner Website, auf diese Über-mich-Seite eigentlich so schreiben sollte. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also vielleicht geht es Ihnen ja genauso. Und ich würde gerne versuchen, das heute Abend zu widerlegen. man kann nämlich, also Storytelling ist tatsächlich ein Handwerk, was man bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall lernen kann, was eigentlich jeder lernen kann. Und deshalb habe ich eben eine kleine Übung mitgebracht und würde mich freuen, wenn Sie Lust haben, die mitzumachen. Und da würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie einmal einfach sich einen Zettel nehmen und einen Stift und einen Zeitstrahl aufzeichnen. Ich kann das mal hier zeigen. Ich habe ein Dokument vorbereitet, in dem man das sehen kann, wie ich mir das so vorstelle. Dieses hier. Können Sie das sehen? Ja, ne? Also Sie malen sich einfach so eine Linie auf, ganz simpel. Sie können das bestimmt viel schöner als ich. Und die Idee ist, dass Sie dann mal in Ihrem Gedächtnis kramen sozusagen und mal zurückgehen in die Vergangenheit und sich überlegen, welche Ereignisse in Ihrem Leben haben eigentlich dazu geführt, dass Sie Illustrator oder Illustratorin geworden sind. Also ich habe mir jetzt einfach hier mal was ausgedacht, um zu verdeutlichen, was ich meine. Aber vielleicht ist es sowas wie, ich habe mir hier jetzt auch ein Datum ausgedacht, Juli 2002, meine Kunstlehrerin lobt mein besonderes Talent beim Zeichnen. Also vielleicht wäre sowas ein Moment, in dem Sie irgendwie gemerkt haben, ja, ich habe da irgendwie ein Händchen für. Oder ein zweites Ereignis könnte sowas sein, wie Sie haben dann versucht, sich an Kunsthochschulen zu bewerben und dann hat es erst nicht geklappt und dann wurden Sie vielleicht doch angenommen. Und ein drittes Ereignis könnte dann eben vielleicht sowas sein, wie Sie haben dann Ihre Ausbildung absolviert und dann gab es irgendwann ein Gespräch mit einem erfahreneren Kollegen oder einer Kollegin und dann haben Sie sich vielleicht entschieden, sich selbstständig zu machen. Also das können völlig andere Dinge bei Ihnen sein, aber das soll einfach nur so ein Beispiel geben, wie ich das meine. Und es wäre super, wenn Sie jetzt auf Ihrem Zeitstrahl auch so 2 bis 3 Ereignisse mal einzeichnen, die bei Ihnen eben dazu geführt haben, dass Sie heute das tun, was Sie tun. Ich würde sagen, wir lassen vielleicht mal so 4 Minuten verstreichen, dann kann irgendwie jeder mal kurz nachdenken. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn 1 oder 2 von Ihnen Lust haben, das hier einmal in der Runde vorzustellen. Bis gleich.
So, wir haben schon eine Freiwillige, die vortreten würde. Das ist ja toll. Ich hatte Frau Schröder noch gesagt, wahrscheinlich findet sich niemand mit auch ein Fall in der Reserve.
Das ist doch super. Ja, wollen wir dann starten?
Wenn sehr schon gerne jemand doch
soweit ist. Ich kann das leider nicht sehen, wer das hier ist, aber machen Sie doch gerne
mal. Ich würde mitmachen und vortragen. Anna, schaust du mal, kannst du den Bildschirm, oder Frau Schröder, muss man den Bildschirm teilen? Oder?
Ach so, also ich könnte das... Ich kann das auch gerne einfach mitschreiben. Also vielleicht kann die Kollegin sonst diktieren. Ich schreibe mit. Können wir auch gerne so machen.
Anna, gerne eine Wortmeldung.
Kann man mich hören?
Ja.
Sehr gut. Hallo.
Okay, sehr gut. Hallo. Ich habe keine Ahnung, wie das geht mit dem Bildschirm teilen.
Ich kann einfach hier mitschreiben. Ich lösche einfach quasi meine Sachen hier und genau, schreibe ihre Sachen rein.
Das also. Ist noch. Okay. Okay. Also erstes Ereignis, dass ich während der Kindheit sehr viel Menschen gezeichnet habe und sehr viel Modekataloge angeschaut habe.
Okay, Moment. Also viele Menschen gezeichnet und viele Modekataloge angeschaut. Können wir das präzisieren vom Zeitraum sozusagen? Also
späte 80er Jahre. Ja. Keine Ahnung.
Okay. Für diese Übung ist immer gut, wenn man das möglichst.
Dann würde ich jetzt mal sagen, keine Ahnung. 1988 würde ich jetzt mal sagen. Da war ich 5, ja, passt.
Okay. Sehr gut. Ereignis Nummer 1, ja.
Genau, Nummer zwei. Ereignis Nummer 2. Das war tatsächlich klischeehaft, dass ich in der Schule, das war dann wahrscheinlich 2000, in der Schule von Kunstlehrern gelobt für Zeichentalent sozusagen.
Gibt es da so jemand Bestimmtes, den Sie im Kopf haben? So einen bestimmten Lehrer?
Es gab einen Kunstlehrer, der selber auch als freier Künstler noch zusätzlich tätig war sozusagen, genau. Mhm.
So, ja, oder?
Ja, passt.
Okay.
Genau, dann 2005 habe ich einen Studienplatz bekommen im Modedesign. Also war für mich dann halt klar, dass ich Modedesign machen möchte.
Fach Modedesign, kann man das sagen?
Genau.
Mhm. Dann sind Sie nicht Illustratorin, sondern Modedesignerin. Oder?
Genau, ja.
Ah, okay. Mhm, okay. Ja. Das genau, waren die drei Sachen, ne?
Ach so, ja, bei mir waren es dann 6 am Ende.
6, okay.
Also, sorry, wenn das jetzt den Zeitstrahl kaputt macht.
Okay, nee, alles gut. Ich wollte nur einmal ganz kurz erklären, also ja. Die Übung würde quasi so weitergehen, dass man sich dann ein Ereignis jetzt nochmal von diesen rausgreift, also deshalb hatte ich gesagt 2 bis 3, damit die Wahl nicht so schwer fällt.
Ah, sorry.
Sonst sagen Sie doch mal kurz, was sind die anderen drei? Vielleicht mal so im Schnelldurchlauf.
Genau, das vierte war, dass ich im Diplom, das war dann 2010, gemerkt habe, okay, ich will irgendwann auf jeden Fall in meinem Leben als Illustratorin arbeiten, weil in der Diplomphase ist halt Zeichnen, Modedesign, Entwerfen und Nähen alles ein Teil davon gewesen und das Zeichnen war mit Abstand das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Genau, das fünfte war dann, dass ich einen Job als Grafikdesignerin erstmal angenommen habe und so nach Frankfurt gekommen bin. Und das sechste war, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe und jetzt heute für Modekunden arbeite und Menschen zeichne.
Ah, okay. Ah ja, spannend. Okay. Und von diesen 6 Ereignissen, was würden Sie selber sagen, was war so das Wichtigste? Also ist es auch immer gut, wenn das möglichst konkret ist. Also wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn es der Kunstlehrer war, wenn Sie sich da zum Beispiel noch an so einen konkreten Moment erinnern oder, weiß ich nicht, bei dem Studienplatz. Nee,
das war im Studium tatsächlich, dass ich da gemerkt habe, die Leidenschaft fürs Zeichnen, das war für mich immer das Fach, was ich am meisten geliebt habe. Genau, also
ja, dann Studium, sagen Sie,
das war sehr prägend, ja.
Dann würde ich das noch einmal aufschreiben. Sagen Sie noch einmal noch mal das Datum, wann war das dann ungefähr?
Oh Gott, das war dann 2000, also während des Studiums, ich sage jetzt mal 2008.
Ja.
Erkenntnis, dass Menschen und Mode zu zeichnen meine Leidenschaft ist. Meine größte Leidenschaft ist. Ja.
Menschen und Mode zeichnen, trifft's das so? Oder ich schreibe nochmal dahinter.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Und gibt es da auch so einen konkreten Moment? Weil um den würde es jetzt gehen in dieser Übung. Also, dass man sich an so einen konkreten Moment wirklich zurückerinnert, in dem man das gemerkt hat oder in dem Sie das gemerkt haben.
Wir hatten ein Fach, das hieß Stellungszeichnen. Da saßen wir alle in einem großen Kreis und haben uns gegenseitig eben Modell gestanden in unseren zum Teil auch etwas verrückteren Outfits. Und das war da habe ich einfach gemerkt, wow, das macht einfach riesen Spaß, ja.
Ja.
Aber es war jetzt, also immer wieder mal, also natürlich, wir hatten das Fach jedes Semester mehr oder weniger und ja.
Ja, okay.
Aber ja, ich glaube, das war schon relativ früh, also 2006 wahrscheinlich schon, 2005, 2006, als ich das gemerkt habe.
Ja, okay. Alles, achso, genau, da muss das Datum hin.
Kann man das ein bisschen ändern,
ja. Ja, okay. Genau, weil die Übung würde so weitergehen, dass wir jetzt quasi gemeinsam dann in diesen Zeichenkurs zurückreisen sozusagen und sie sich da nochmal hin zurück erinnern und sich vor allen Dingen vorstellen, dass sie ein Kamerateam dabei haben. Oder sie haben hier auf der Schulter sitzt ihnen quasi so ein imaginärer Kameramann, der reist mit ihnen zurück in diesen Zeichenkurs. Und meine Frage wäre jetzt, was hätte der damals filmen können? Was hätte der da gesehen? Also ja, beschreiben Sie mal, was war das für ein Raum, ja, was für Leute saßen da, was haben Sie da gemacht?
Genau, also es war unser Zeichensaal, der war ein sehr großer Raum, quadratmetermäßig, keine Ahnung, da bin ich schlecht. Also wir haben auf jeden Fall zu 20 da locker reingepasst, haben in einem großen Kreis gesessen, jeder an einem einzelnen Tisch und in der Mitte war ein großes Podest aufgestellt. Das war vielleicht
oh, scheiße. 20...
Hallo. Das war vielleicht ungefähr 20 Zentimeter hoch. Und der Raum war an zwei Seiten komplett mit Fenstern von der Decke bis zum Boden und hatte auch oben, glaube ich, noch so ein Oberlicht. Also es war kein Raum oben drüber, soweit ich mich da erinnern kann. Genau, und in der Mitte hat dann immer jede Studentin abwechselnd mal gestanden, so für ungefähr 10 Minuten. Und wir haben uns dann auch zum Teil wirklich tolle Kostüme auch mitgebracht oder außergewöhnliche Outfits mit Hüten und so weiter. Und dann gegenseitig halt in verschiedenen Posen Modell gestanden. Mhm. Und uns meistens haben wir tatsächlich auf DIN A2 gezeichnet, also sehr groß. Und genau, es ging auch dabei schon darum, eben möglichst schnell den menschlichen Körper abzubilden mit der Kleidung.
Mhm. Ja. Und wenn Sie jetzt in diesem Kurs gesessen haben, also Sie saßen da dann irgendwie mit so einer Staffelei und einem Block wahrscheinlich, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also jede... Es waren hauptsächlich Frauen bei uns, saß an einem einzelnen Tisch und genau, wir haben viel mit Aquarell, also oft hatten wir halt einen Aquarellkasten, dann noch Bleistifte, vielleicht auch mal mit Rötelkreiden, sowas. Das waren so die hauptsächlichen Tools. Tusche, wer wollte, genau. Ja, genau, mit Tusche haben wir eigentlich auch angefangen. Also ein Tuscheglas, Pinsel, Bleistift, Schwämmchen, Wasser, genau, das stand dann so bereit und genau, manche haben an der Staffelei gearbeitet, manche direkt auf dem Tisch, das war unterschiedlich.
Mhm. Was haben Sie da gedacht, wenn Sie in diesen Kursen gesessen haben?
Das ist das Schöne, ich habe meistens gar nicht viel gedacht, sondern man ist dann so, man muss schnell zeichnen, man ist voll im Flow, man ist richtig in diesem Arbeitsprozess drin. Und so ging es mir, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich kann komplett meinen Kopf ausschalten, ich muss meinen Kopf ausschalten, ich einfach gucken, zeichnen, gucken, zeichnen, gucken, zeichnen. Einfach schauen, wie ist die Realität, welche Kurven sehe ich, wo sind Winkel, wo sind Rundungen, wo sind Schatten und die Proportionen erfassen und ja, wirklich in diesen magischen Prozess einfach einzutauchen. Das war das.
Mhm.
Genau, ja, das, wo ich gemerkt habe, das ist mein Meditieren, auch wenn ich damals vielleicht diese Begriffe nicht verwendet hätte.
Ja, ja. Das finde ich eine super Beschreibung, magischer Prozess. Das finde ich eine total schöne Formulierung. Aber Sie haben ja dann wahrscheinlich hinterher was gedacht oder mit was für Gefühl sind Sie da rausgegangen?
Ich habe immer gemerkt, gerade die Zeichnungen, wo ich am wenigsten verkrampft war und am meisten im Prozess war, waren die Zeichnungen, die am lebendigsten waren. Das sind die gewesen, die, wo ich hinterher richtig gemerkt habe, da steckt irgendwie Leben drin. Die haben für mich immer einen besonderen Glow gehabt, auch danach noch. Also auch bei den anderen Zeichnungen von meinen Mitkommilitonen sozusagen, waren die Zeichnungen irgendwie am authentischsten. Und deswegen, bis heute geht es mir so, dass ich, wenn ich merke, ich bin im Flow und ich verkrampfe nicht und ich muss auch schnell zeichnen, also dieses, ich muss den Kopf ausmachen, um einfach zu machen. Die Zeichnungen sind oft, haben für mich nach wie vor was Besonderes.
Mhm. Und wie sind Sie dann da rausgegangen? Also nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, waren Sie wahrscheinlich nicht deprimiert, wenn Sie diesen Saal verlassen haben.
Genau. Ja, also mir hat das seelisch gut getan. Das war irgendwie ein heilsamer Prozess oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber es hat einfach, ja, es hat mich meine Seele zum Leuchten vibrieren gebracht. Das sind alles Wörter, die ich damals niemals verwendet hätte, weil ich mich damals noch nicht mit solchen Themen beschäftigt habe, wie Meditation oder sonst irgendwas. Aber jetzt würde ich das so formulieren, dass ich sage, ja, das hat was in mir selber zum Schwingen gebracht, was für mich genau richtig war. Also und nach wie vor ist.
Ja, ja, klingt auf jeden Fall nach einem. Nee, Entschuldigung.
Ja, also nein, ja, genau. Ich bin dann rausgegangen und das war für mich was Erhebendes, was Schönes.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem Glücksgefühl, finde ich.
Ja.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich finde das eine total schöne Geschichte. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal jemandem erzählt haben, aber weiß nicht, wenn Sie sich irgendwie
nicht so.
wenn Sie sich irgendwie vorstellen oder mit einem neuen Kunden sprechen oder so und dem vielleicht vermitteln wollen, warum machen Sie das eigentlich, was Sie hier machen? Finde ich, ist das eine total schöne Geschichte. Man muss auch all diese Geschichten gar nicht immer alle zwingend aufschreiben. Also auch das kann man vielleicht noch mal einmal dazu sagen. Es geht nicht immer nur um Textform, sondern man kann ja Storytelling auch total gut in Gesprächen nutzen, ne? Oder in Vorträgen. Da komme ich auch gleich gegen Ende noch mal drauf. Aber oder einfach so in Unterhaltung sozusagen. Ne? Ich finde, das sagt, also diese Geschichte, die Sie jetzt erzählt haben, die sagt mir ja viel mehr, als wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin gerne Illustratorin. Weil die einfach viel mehr transportiert. Ne? Also ich hoffe, dass es den anderen auch so geht und dass es jetzt nicht nur mir so ging. Aber genau, das kann man eben mit Storytelling bewirken. Und ich finde, das hat jetzt hier schon richtig gut geklappt. Vielen Dank.
Ganz, ganz vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Danke.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Hat noch jemand Lust?
Die Charlotte hat gelockt damit, dass sie auch was Gezeichnetes hat. Charlotte, bist du da?
Hallo, ich bin da, in der Tat.
Kannst du deinen Bildschirm, musst du deinen Bildschirm teilen?
Ja, das mache ich mal.
Okay, dann stoppe ich mal hier.
So, warte mal, jetzt gucke ich nochmal. Und wir nehmen den da. So, ihr müsstet alle was sehen können.
Oha, ja, das sieht ja gut aus.
Ja. Also, geht das noch ein bisschen größer?
Ja,
pass mal. Perfekt. Warte mal, so, das geht quasi noch größer, aber jetzt ist es quasi schon unscharf. Also es ist gar nicht so groß gezeichnet.
Ja.
Also, die Steps sind jetzt vereinfacht, es sind noch Steps dazwischen, aber so ist es ja immer. Ich würde sagen, das erste Mal die Idee, dass man das beruflich machen kann, zeichnen, war in meiner Manga-Phase mit 12, wie man das so hat, wo ich sehr begeistert verschiedene Manga-Figuren gezeichnet habe und auch der festen Überzeugung war, wenn ich erwachsen bin, gehe ich nach Japan und werde da Mangaka. Wie man das halt so denkt als Jugendliche.
Ja.
Mit 19 Jahren stehe ich in Schottland auf dem Acker und verbringe meine Zeit neben dem auf dem Acker rumbuddeln, damit dass ich Leute frage, was sie studiert haben und was sie jetzt arbeiten. Und erstaunlicherweise hatten die meisten was anderes studiert, als sie dann letztendlich arbeiteten. Und ich hatte nach dem Abitur so ein bisschen gedacht, ich muss irgendwas Schlaues mit meinem Abitur anfangen. Ich muss irgendwie was Sinnvolles machen. Ich muss Ärztin ohne Grenzen werden oder sowas Tolles. Und dieses Jahr in Schottland hat mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was man studiert, weil am Ende landet man eh irgendwo im Leben. Da dachte ich mir, ach, dann studiere ich einfach das, worauf ich Lust habe. Und dann sieht man mich mit 21 Jahren, wie ich komplett verregnet in Regenjacke und Regenhose mit einem Brief von der Kunsthochschule Berlin-Weißensee mit einem Fuß noch im Hausflur, mit dem anderen Fuß bereits in der Wohnung drin stehe und mich total darüber freue, dass ich angenommen bin. Das war irgendwie ein sehr schöner Moment, der mir genauso auch im Gedächtnis geblieben ist. Dieses Tal durchgeweicht in seinen hässlichen Fahrradklamotten da in diesem Hausflur stehen und sehr zufrieden mit der Welt sein. Mhm. Und ich habe dort visuelle Kommunikation studiert, was nicht zwangsläufig Illustration als solches ist, sondern ein viel weiterer Bereich. Und habe dann im Studium zwar auch primär Illustration gemacht, aber war so ein bisschen unsicher, wie geht's jetzt weiter, als ich mit dem Studium fertig war. Und mit 26 Jahren sieht man, wie meine Freundin Marie aus Hamburg rüberwinkt. Nämlich ist sie dort schon an der HAW Hamburg gewesen, wo man tatsächlich Illustration speziell als solches studieren kann, und zwar im Master. Und das war für mich der Punkt, an dem ich dann mich vollends dafür entschieden habe, diesen Berufsweg zu beschreiten und hier auch ganz tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe. Ein tolles Netzwerk, eine tolle Unterstützung an der Hochschule. Und ja, seitdem bin ich hier und sehr zufrieden mit der Welt.
Dann sind Sie zum Master an die HAW dann gegangen?
Exakt, genau.
Okay, ja, super. Und von diesen vier Momenten, was würden Sie sagen, was war da so der wichtigste?
Das ist ein bisschen schwer, weil die eigentlich alle wichtig sind, auf unterschiedliche Art und Weise. Also der erste mit 12 Jahren, der kann, glaube ich, weg. Weil wenn es nicht Manga gewesen wäre, wäre es irgendwas anderes gewesen. Also ich habe als Kind auch schon leidenschaftlich gezeichnet. Ich würde sagen, tatsächlich der Umzug nach Hamburg war am wichtigsten. Ja, das würde ich so sagen.
Und dann also sozusagen der Start an der HAW.
Genau, der Start an der HAW, aber auch raus aus der eigenen Heimatstadt. Also als Berlinerin ist man ja immer so ein bisschen faul und denkt sich, wir haben doch alles, muss nirgendwo anders hin. Ich glaube, aber es tut prinzipiell immer gut, den Horizont zu erweitern. Und Hamburg hat mir das ermöglicht. Und was mir Hamburg auch ermöglicht hat, war diese hohe Spezialisierung. Ich mache dort Wissenschaftsillustrationen. Und ich habe vorher im Bachelorstudium bereits parallel illustriert. Ich habe für einen kleinen Berliner Verlag Kinderbücher gemacht und auch ein zwei Schulbuchaufträge angenommen. Und war damit aber nie so ganz ausgelastet. Meine Freunde haben alle spannende Sachen studiert. Archäologie, Biologie, also Sachen, die ich auch relevant fand. Und so wirklich dieses, nur das reine Malen hat mich nicht so ganz vollends glücklich gestimmt. Hier in Hamburg kann ich jetzt endlich beides kombinieren. Ich kann mir zu Themen, von denen ich keine Ahnung habe, ganz viel Wissen drauf schaffen, das in etwas Visuelles übersetzen, was irgendwie auch für Leute interessant ist, die keine Ahnung vom Thema haben, das irgendwie gut anzusehen ist, das allein über die eigene visuelle Attraktivität auch Interesse erweckt und Leute da beim Thema hält.
Gibt es bei diesem vierten Punkt, gibt es da auch so eine ganz konkrete Szene oder so einen konkreten Moment, an den wir uns jetzt gemeinsam zurückerinnern könnten?
Ich glaube, das ist jetzt irgendwie nicht so, vielleicht trägt es nicht so wirklich zur Diskussion bei, aber ich glaube, der konkreteste Moment, der mir gerade vor Augen steht, ist die Eignungsprüfung an der HAW bestand daraus, dass ich 4 Profs gegenüber sitzen hatte und ich hatte eine relativ gute Mappe zusammengestellt, auch irgendwie groß und hochwertig und so. Und die Profs haben sich alle um mein Skizzenbuch rumgeschart und haben gesagt, oh, das sind aber schöne Farben. Und wir haben quasi eigentlich nur eine halbe Stunde so ein bisschen über mein Skizzenbuch gesprochen und darüber, dass meine Freundin Marie aber ja dann nicht meine Bewerbungsunterlagen für mich zur Post, also bei der Verwaltung einreichen kann, weil sie ist ja meine Konkurrentin und die könnte ja die Unterlagen verloren geben. Was für ein Quatsch. Also irgendwie dieses Ankommen, dieses ernst genommen werden in dem, was man eh gestalterisch macht und dann auch die schöne Aussicht auf eine Freundschaft, die das Ganze tragen wird und es sind noch viel mehr Freunde geworden. Also ja.
Genau, für diese Übung ist immer wichtig, dass man sich wirklich so auf einen konkreten Moment festlegt sozusagen oder sozusagen in diesen einen konkreten Moment zurückreist, sonst vermischt man oft so verschiedene Dinge. Vielleicht können wir das ja mal versuchen, dieser Moment der Eignungsprüfung, von dem Sie jetzt gerade erzählt haben. Also Sie haben ja schon gesagt, da saßen 4 Profs. Nehmen Sie uns doch mal mit dem Kamerateam. Wer saß Ihnen da gegenüber? Wie sah es da aus? Wie erinnern Sie sich an diesen Raum?
Der Raum ist ein klassischer Uniraum gewesen, wie sie halt sind. Nackig, unattraktiv. Es gibt irgendwie Tische, auf denen man Dinge ausbreiten kann, aber der Raum an sich hat nichts zu bieten. Und die Profs waren mir in dem Moment bis auf einen, mit dem ich bereits ein Vorgespräch hatte, noch völlig unbekannt. Der eine, den ich meine, das ist mein tatsächlich auch jetzt betreuender Prof, Herr Reinhard Schulz-Schäfer, der den Fachbereich Wissenschaftsillustration betreut. Und die anderen, Henning Klees war dabei, Alexandra war dabei und ich glaube, Bernd Mölkter selber ist auch dabei. Also lauter Leute, die irgendwie im Fachgebiet ganz wichtig sind. Und die Eignungsprüfung war halt das Klassische, wie man das kennt. Draußen in den Gängen warten Leute, alle sind so ein bisschen aufgeregt, haben irgendwie große Mappen dabei, haben sich extra schön angezogen, haben eine Wartenummer und man redet so ein bisschen verstohlen miteinander, aber es ist auch eine Anspannung in der Luft und man weiß ja nie, was in dem Raum auf einen wartet. Also diese Gespräche sind ja immer so, du machst die Tür auf und gehst rein, dann ist der Raum als erstes, also in seiner Atmosphäre erstmal da, dann die Leute, wie sind die drauf, wie ist die Stimmung im Raum und erst wenn man dann den Raum verlässt, kann man so ein bisschen verarbeiten, was da jetzt gerade passiert ist und für mich war es so ein bisschen...
Was mussten Sie dann machen? Also Sie haben mit denen gesprochen?
Es ist nur ein Gespräch, genau. Es war ein ganz ungezwungenes, nettes Gespräch und deswegen bin ich da mit einer guten Erleichterung rausgegangen, weil es war sehr positiv und musste jetzt in dem Sinne auch nichts leisten. Also die Eignungsprüfung für die Bachelor, für den Bachelorstudiengang war halt richtig so 2 Tage lang Aufgaben erledigen. Dieses Gespräch hingegen war einfach nett. Und so ist Hamburg bislang gewesen, nett.
Ja, okay. Mit was für einem Gefühl sind Sie da reingegangen? Also hing da viel für Sie von ab jetzt von diesem Gespräch? Oder wie war so Ihre Haltung sozusagen?
Ganz klar. Also für mich war das ja der Stadtwechsel, der anstand. Und es war auch ein ganz klares, an der Entscheidung nach Hamburg zu gehen, hing auch dran, die Entscheidung, ich mache das jetzt vollberuflich als Illustratorin. Ich mache da jetzt keine halben Sachen. Ich mache nicht irgendwie halbe Stelle Grafikdesignerin und mache nebenbei ein bisschen Illustration, sondern es war ein alles über eine Karte setzen.
Und dann waren Sie wahrscheinlich total aufgeregt, oder? Wie war das? Schweißnasse Hände?
Nein, sowas habe ich nicht. Also sowas? Eher so, also ne, es war eine gute Anspannung da, aber ich habe das große Glück, jetzt keine Prüfungsangst zu haben oder so. Also okay. Das war entspannt.
Ja, ja. Und mit was für einem Gefühl sind Sie wieder rausgegangen? Also haben Sie gleich gewusst, das wird hier was, ich kriege den Platz oder wie war das?
Nee, es war ein positives Gefühl, aber ich bin da insgesamt immer so, dass ich es erst glaube, wenn ich schwarz-weiß habe. Also es war positiv, aber es war jetzt nicht so, dass ich innerlich dachte, so, das wird auf jeden Fall was.
Okay. Aber dann, also man kann schon sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass quasi dieser Tag oder diese Aufnahmeprüfung ja schon so ein Wendepunkt war dann in Ihrem Leben.
Ne?
Also
genau.
Ja. Sie machen das jetzt vollberuflich, Sie haben die Stadt gewechselt. Also das ist schon so ein wichtiger Punkt sozusagen in der Karriere, kann man sagen. Ne?
Genau. Deswegen habe ich diesen Moment jetzt auch ausgewählt, weil ich glaube, dass so ein bisschen wirklich auch dieser Moment war, an dem es ja entschieden hat.
Und haben Sie das schon mal jemandem so erzählt oder schon mal irgendwie genutzt sozusagen? Weiß ich nicht, in einem Kundengespräch, in einem Kollegengespräch oder so.
Nee, also ich glaube, ich würde es da so halten wie Constanze Buhr, die es im Chat schon geschrieben hat. Ich erzähle im Allgemeinen schon Momente, also ich bin auch persönlich im Gespräch, aber ich erzähle Momente, die ich in dem Moment für die KundInnen als interessant und relevant erachte. Jetzt ist nicht irgendwas, was irgendwie gerade also mir persönlich passiert ist, sondern ich gucke so ein bisschen, wo gibt es den Zusammenhang zwischen dem, was die KundInnen interessiert und dem, warum ich da bin.
Also klar, ja, das ist klar, ja. Okay. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Fürs Mitmachen. Das hat doch gut funktioniert. Toll, dass Sie beide mitgemacht haben. Vielleicht nochmal sozusagen zusammenfassend zu dieser Übung. Also es geht dabei halt wirklich darum, dass man so für sich so Momente und Szenen ausgräbt, die eben dazu geführt haben, dass man heute macht, was man macht. Ne? Also wenn Sie jetzt irgendwie für Ihre Website oder auch für Gespräche oder so, sich mal so kleine Anekdoten zurechtlegen wollen, mit denen Sie vielleicht kurz erzählen können, warum sind Sie denn jetzt eigentlich heute Illustratorin? Was genau fasziniert Sie daran? Was hebt Sie vielleicht von anderen ab? Ich finde, dafür ist diese Zeitstrahlübung total gut, so nenne ich die immer. Und am schönsten ist natürlich, wenn man es wirklich schafft, beim Zuhörer dabei so ein Kino im Kopf entstehen zu lassen. Ne? Also wenn Sie das so ein kleines bisschen anschaulich erzählen können. Wie sah es da vielleicht aus in diesem Moment sozusagen, wo Sie den anderen dann mit hinnehmen wollen? Was haben Sie da gedacht? Was haben Sie gefühlt? Was haben Sie vielleicht auch gerochen, wenn das eine Rolle spielt? Also ja, das kennen wir ja alle irgendwie aus Romanen oder aus Büchern. Wenn jemand es schafft, so anschaulich zu erzählen, dann können wir uns diese Szene einfach selber irgendwie gut vorstellen. Und das sind dann eben auch Geschichten, die häufig in Erinnerung bleiben. Und im Storytelling gibt es dafür auch so einen Begriff sozusagen. Wir nennen, oder so eine Regel, wir nennen die immer Show, Don't Tell. Also erzähl was sozusagen und behaupte das nicht nur. Also sag nicht, ich bin gerne Illustratorin, sondern erzähle dann vielleicht von einem Moment, der das eben deutlich macht, dass man das gerne tut. Genau. Ich würde ganz gerne noch so ein paar Möglichkeiten aufzeigen, in denen man Storytelling noch nutzen kann. Und habe eine kleine, so eine Mini-Präsentation dafür nochmal vorbereitet. Die öffne ich mal ganz kurz. Da ist es. So, jetzt muss ich mal gucken. Das sieht wahrscheinlich bei Ihnen jetzt gerade noch ziemlich klein aus. Jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut lesen, oder? Super. Genau, man kann nämlich Storytelling beispielsweise in der Pressearbeit total gut nutzen. Also ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht aus meiner alten Redaktion von Impulse. So als Journalist kriegt man jeden Tag ziemlich viele Pressemitteilungen, also von Unternehmen oder auch von Selbstständigen, die einen anschreiben und möchten, dass man über sie berichtet. Und ehrlicherweise geht es, glaube ich, den allermeisten Kollegen so, das meiste löscht man, weil man kann eh nicht über alles schreiben und vieles wird auch, ehrlich gesagt, total langweilig verkauft. Man kann es aber auch total gut machen und das war bei diesem Beispiel der Fall. Das ist schon ein bisschen älter, aber da hat uns eine Nachricht erreicht von einer jungen Frau, die hat das Unternehmen von ihrem Vater übernommen und in diesem Unternehmen haben sie Putzlappen für die Textilindustrie verkauft. Putzlappen für die Industrie, so nicht für die Textilindustrie. Also irgendwie so ein Geschäftsmodell, wo man erstmal denkt, aha, oh Gott, ist ja schon ein bisschen besonders sozusagen. Und diesem Unternehmen ging es nicht besonders gut. Die Umsätze sind zurückgegangen und die mussten sich eben überlegen, ja, was können wir jetzt tun, um weiterhin erfolgreich zu sein? Und die haben dann ihren Vertrieb analysiert und haben festgestellt, dass sie die falschen Leute immer angesprochen haben. Also wenn die ihre Putzlappen an Unternehmen verkaufen wollten, dann haben sie da sozusagen die falschen Ansprechpartner gehabt. Und dann haben sie festgestellt, dass die Leute, die sie ansprechen müssen, die Azubis aus den Unternehmen sind, weil offenbar war es Azubi-Aufgabe, diese Putzlappen zu kaufen. Und dann haben sie eben ihren Vertrieb schlicht umgestellt, weil sie jetzt irgendwie wussten, wer sind denn unsere passenden Kontakte. Und dann ging es auch mit dem Unternehmen wieder bergauf. Und von dieser Geschichte und dieser Art und Weise, wie dieses Unternehmen seinen Vertrieb umgestellt hat, davon hat sie uns in dieser E-Mail berichtet. Und klar, Putzlappen sind jetzt irgendwie ein spezielles Geschäftsmodell, aber die Frage, wie reorganisiere ich eigentlich meinen Vertrieb, ist natürlich was, was alle Unternehmen betrifft. Und da kann ich auch, selbst wenn ich ein ganz anderes Produkt verkaufe, trotzdem was von dieser Frau lernen, ne? Also die Art und Weise, wie analysiere ich das, wie gehe ich dabei vor, wenn ich meinen Vertrieb verbessern will. Und weil das eben so eine Geschichte war, fanden wir, von der eben andere Unternehmen auch was lernen können. Und weil sie die halt wirklich gut verkauft hat in ihrer Mail, die sie uns geschickt hat, ist daraus dann eine sechsseitige Geschichte entstanden, die eine Kollegin von mir damals aufgeschrieben hat, mit diesem wunderbaren Foto, Vater und Tochter vor Bergen von Putzlappen. Und das ist natürlich super für das Unternehmen, ne? Das ist am Ende für die natürlich kostenlose Werbung, muss man sagen. Und da hat das mit der Pressearbeit eben total gut funktioniert. Ein anderes Beispiel, von dem ich noch erzählen kann, ich habe eben schon mal gesagt, man kann das auch in Vorträgen oder Gesprächen oder Reden nutzen, dieses Storytelling eben. Und da wurde sich bei uns in der Redaktion immer eine ganz lustige Anekdote erzählt, wie ich finde. Dazu muss man wissen, mein ehemaliger Chef hatte den Vornamen Nikolaus. Und wir hatten eine Kollegin, Anja, die hatte sich in der Vorweihnachtszeit bei uns beworben. Und dann rief Nikolaus, mein ehemaliger Chef, bei ihr zu Hause an, um ihr zu sagen, dass sie den Job bekommt. Und am Telefon war nicht Anja selbst, sondern Anjas kleiner Sohn. Und mein damaliger Chef hat dann gesagt, hallo, hier ist der Nikolaus. Und das hat diesen kleinen Jungen wirklich nachhaltig verstört, weil der natürlich gedacht hat, der echte Nikolaus wäre jetzt am Telefon. Da war der sehr schockiert. Und das hat uns halt Anja, die dann eben bei uns angefangen hat, später erzählt. Und das ist wirklich so eine Geschichte, die ist jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, 8, 9 Jahre alt oder so, aber die erzählt man sich heute noch in der Redaktion. Ja, weil es einfach irgendwie so eine witzige Anekdote ist, an die halt jeder noch zurückdenkt. Ich glaube, der Sohn, der ist inzwischen fast erwachsen. Aber diese Geschichte ist einfach irgendwie allen im Gedächtnis geblieben. Storytelling können Sie auch total gut in Social Media Posts nutzen, ne? Also das muss gar nicht immer lang sein. Also Storytelling heißt nicht, dass ich immer dreiseitige Geschichten erzähle, sondern das kann manchmal wirklich auch ganz kurz sein. Und das hier ist so ein Beispiel von einem Maler. Der hatte einen Azubi, man sieht hier beide auf diesem Foto, und eines Tages ist er mit diesem Azubi zu einem Kunden gefahren, da hatten sie einen Auftrag, und dieser Kunde hat dann gesagt, er möchte nicht, dass dieser Azubi in seiner Wohnung arbeitet, weil dieser Mann einen Migrationshintergrund hatte. Und jetzt hätte der Maler ja ganz unterschiedlich reagieren können, ne? Der hätte sagen können, alles klar, ich schicke Ihnen einen anderen Kollegen, oder der hätte das einfach stillschweigend unter den Teppich kehren können sozusagen. Und er hat aber was ganz anderes gemacht. Er hat Fotos gepostet von sich und seinem Azubi-Kollegen und hat eben ganz kurz die Geschichte erzählt, was da passiert ist, natürlich ohne den Namen des Kunden zu nennen, das ist ja klar. Aber hat halt dann sich in dieser Geschichte stark gemacht für seinen Azubi und hat gesagt, das ist für ihn, wenn ein Kunde nicht möchte, dass dieser Azubi seine Wohnung betritt, dann möchte er nicht weiter mit diesem Kunden zusammenarbeiten. Also er hat sich total hinter seinen Azubi gestellt und das hat ihm super viel Aufmerksamkeit verschafft. Man kann das hier unten sehen, es gab fast oder über 94.000 Likes. Das muss man auch erstmal schaffen als kleiner Malermeister. Und fast 9.000 Kommentare auf diese Geschichte. Also das finde ich ist wirklich schon eine Wahnsinnsreaktion. Genau, deshalb Social Media Posts können auch oft ja einfach ein guter Ort sein, an dem man Storytelling nutzen kann. Und weiß nicht, vielleicht machen das auch manche von Ihnen in Newslettern, kann man das auch super nutzen. Das Beispiel, was ich hier mitgebracht habe, das ist auch von einer ehemaligen Kollegin. Die gibt jede Woche ein Newsletter zum Thema erfolgreich Texten raus. Und die fängt wirklich jeden einzelnen Newsletter mit einer kleinen Anekdote an. Also ich sage immer zu ihr, in deinem Leben muss echt eine Menge passieren. Aber sie hat mal zu mir gesagt, wenn man sozusagen darauf achtet und das auch weiß, dass man immer wieder Texte schreibt, in denen eben so kleine Anekdoten vorkommen sollen. Sie meinte, dann scannt man sein eigenes Leben wirklich auch auf so kleine Geschichten und Anekdoten ab. Und ich glaube, damit hat sie auch recht. Also wenn man das wirklich mal so im Kopf hat, dann passieren einem am Tag, glaube ich, häufig Dinge, die man vielleicht auch eben für solche Zwecke nutzen könnte. Und ich kann noch ganz kurz darauf eingehen. Also sie erzählt hier, oder sie will ein Newsletter schreiben, darüber, dass ihr aufgefallen ist, dass Unternehmer sich gerne selbst beweihräuchern, und fängt eben an mit einer kleinen Anekdote von ihrem Sohn, der ist irgendwie 10 Jahre alt und geht zum Fußball, und wenn er wiederkommt, dann prahlt er oft vor den Nachbarn damit, wie toll er heute wieder war, was er für super Tore geschossen hat, wie schnell er gerannt ist, keiner ist so schnell wie er, und dann sagt er so Sachen wie, dann habe ich volle Bombe ein Tor geschossen, guck mal so. Und von diesem kleinen Sohn, von dieser niedlichen Anekdote leitet sie dann eben über auf ihr eigentliches Thema. Und ja, ich finde, das ist immer ein total schöner Einstieg, weil man immer bei jedem ihrer Newsletter so eine lebensnahe Geschichte hat. Also ich lese die selber immer gerne sozusagen, diese Newsletter. Genau, das wären so ein paar Anwendungsfälle, in denen man Storytelling gut nutzen kann. Genau. Wir hatten das vorhin am Anfang schon mal angesprochen, also so wie ich das verstehe, Storytelling, und wie man es meiner Meinung nach auch im Marketing nutzen sollte, muss es immer auf wahren Begebenheiten beruhen, ne? Also ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man seinem Kunden irgendeine ausgedachte Geschichte auftischt. Wenn das rauskommt, hat man, glaube ich, das Vertrauen einfach komplett verspielt, ne? Also deshalb ist das für mich immer so eine Grundvoraussetzung, dass die Geschichten, die wir da erzählen, auch wirklich stimmen. So, ich würde an dieser Stelle einen kleinen Punkt machen und wäre erstmal durch mit dem, was ich erzählen wollte, aber Sie dürfen sehr gerne noch Fragen stellen, wenn Sie mögen.
Kann ich dazu eine Frage aus dem Chat ergänzen? Da ging es auch konkret um das um Social Media. Wie baue ich Cliffhanger im Social Media ein, um Lust auf den nächsten Beitrag zu erzeugen? Also ist das sinnvoll, dass man die Stories aufeinander aufbaut, oder können es durchaus auch losgelöste Einzelne sein?
Also ich bin keine Social-Media-Expertin, aber ich glaube, das können auf jeden Fall losgelöste einzelne Geschichten sein. Also ich glaube, es kommt dann auch sehr darauf an, in welchem Medium bewege ich mich jetzt hier eigentlich, ne? Davon hängt es, glaube ich, auch immer ab. Aber ich würde sagen, das können auf jeden Fall Geschichten sein, die voneinander unabhängig sind.
Bei dem Newsletter von Ihrer Freundin würde man doch wahrscheinlich erwarten, dass sie jetzt jedes Mal mit einer persönlichen Geschichte einsteigt, oder? Da wird ja so eine gewisse...
Ja. Also genau, also tatsächlich ist das auch so, dass die immer von Sachen erzählt, die sie irgendwie selbst erlebt hat. Ne? Mhm. Also ganz oft muss ihre Familie herhalten. Das ist natürlich dann auch so eine Frage, ne? Möchte man das oder möchte man das nicht? Für sie ist das halt okay, aber andere sagen vielleicht auch, nee, so persönliche Sachen möchte ich gar nicht erzählen. Das ist dann das, was wir am Anfang hatten. Das muss dann jeder selber wissen sozusagen. Aber also ihr Konzept ist tatsächlich, dass sie immer so eine kleine persönliche Anekdote teilt.
Und da wäre das auch wichtig, dass der Duktus so beibehalten wird, also dass man dann immer mit der persönlichen Geschichte, also das ist wahrscheinlich
genau,
so.
Genau, genau, also das ist in Ihrem Fall, ist das halt wirklich so Ihr Wiedererkennungswert, ne? Ja. Genau.
Kilo fragt, in welchem Metier arbeitet diese Freundin?
Die ist Journalistin, das ist die ist Chefredakteurin bei Impulse, also bei dem Magazin, bei dem ich früher gearbeitet habe.
Kilo, kannst du gerne direkt fragen, wenn du magst. Gerne auch, wer Fragen hat, den Ton einfach anschalten, das kann jeder selbst machen, also ihr müsst gar nicht reinschreiben.
Eine Frage, die ich vorhin auch im Chat gelesen habe, was mich tatsächlich auch umtreibt, ich hatte so den Gedanken, damit eine Geschichte interessant wird oder damit sie eine im Gedächtnis bleibende Anekdote werden kann, muss sie ja schon ein bisschen was Besonderes haben. Jetzt haben wir Illustratorinnen, haben ja in den meisten Fällen eine ziemlich ähnliche Biografie. Als Kind schon gern gezeichnet und dann kam irgendjemand, der hat es gelobt und dann hat man das halt so weitergemacht. Man muss ja vielleicht auch einen Weg finden, das nicht allzu persönlich zu verpacken. Also gibt's da gute Beispiele wie von unpersönlichen Geschichten? Also theoretisch, solange ich Das Ziel ist ja eigentlich nur, eine Geschichte zu erzählen, die bei jemandem im Gedächtnis bleibt, in Verbindung mit meiner Person oder meiner Leistung. Die muss ja nicht zwangsläufig sehr persönlich an mir dranhängen. Letztlich stehe ich ja nur vor der schwierigen Aufgabe, eben eine so witzige, interessante oder bemerkenswerte Geschichte zu erfinden, die man mit mir verknüpfen nicht könnte. Erfinden.
Also hoffentlich erzählen und nicht erfinden.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass die dann, also die muss ja eigentlich persönlich sein, oder? Wenn ich über mich selber etwas erzählen will oder so über meine Person. Also ich glaube, dieses, wir machen ja doch alle das Gleiche und sind alle Illustratoren. Ja, das stimmt, aber das ist das, was ich am Anfang meinte. Ne? Man kann jetzt auf seine Seite schreiben, ich bin Illustratorin seit 2004 oder so. Aber man kann eben auch so Momente erzählen, die wir jetzt gerade in den beiden Zeitstrahlübungen rauskristallisiert haben. Ne? Also dieses Bewerbungsgespräch in Hamburg. Also klar, ist auch eine Illustratorin von vielen, aber sie hat ja von einer Szene erzählt, die so konkret jetzt nur sie erlebt hat, auch wenn viele andere natürlich auch Aufnahmeprüfungen gemacht haben. Aber jeder erlebt sie ja unterschiedlich. Die ist ja nicht bei allen gleich. Und wenn ich was über mich als Person, also ich möchte ja mich als Person besonders herausstellen, also das ist zumindest die Art und Weise, wie ich Storytelling im Marketing hier verstehe, dann muss sie auch irgendwie persönlich mit mir verknüpft sein. Also mir würde da jetzt kein Beispiel einfallen, wie ich eine unpersönliche Geschichte über mich erzähle, die dann trotzdem mit mir persönlich zu tun hat. Also das ist, glaube ich, einmal zu viel um die Ecke gedacht dann.
Stimmt, also der persönliche Bezug, der ist wahrscheinlich unumgänglich, den muss man irgendwie herstellen, wenn man nicht einfach nur eine beliebige Zeitungsmeldung vorlesen möchte.
Das ist ja gerade die Idee dahinter, ne? Dass ich durch das, was ich da erzähle, mich als Person wieder in Erinnerung rufe oder mich als Person so besonders darstelle, dass sich Leute eben an mich erinnern.
Hilo, du hast die Hand erhoben.
Ja, mich würde mal interessieren, gibt es irgendwie so, kann man sagen, ob es irgendwie so eine Art Technik gibt, herauszufinden, was gerade das Interessante persönlich an so einer Geschichte ist? Mir fallen manchmal so Sachen ein, wo ich denke, das könntest du darüber erzählen, wenn du jetzt dieses Produkt verkaufen willst oder irgendwie dieses Buch vorstellen willst. Aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, wie wichtig jetzt oder wie interessant genau dieser Teil der Geschichte ist. Es ist dann was Persönliches natürlich, ne? Aber ich frage mich dann, ist das denn jetzt... Also weiß man irgendwie, ab wann man das überbrücken kann wirklich genau? Also diesen Moment zwischen dem Empfänger und mir selbst, also dass ich merke, ah, jetzt habe ich seine Aufmerksamkeit. Kann man da irgendwas zu sagen oder ist das immer Glückssache sozusagen?
Ich würde es, glaube ich, mal ausprobieren. Also bevor Sie es dann vielleicht einem Kunden erzählen, erzählen Sie es doch mal einem Freund oder einer Freundin, also jemand, der vielleicht bislang auch nichts damit zu tun hatte. Und fragen Sie den oder die doch dann hinterher mal, was fandst du denn jetzt spannend und was würdest du weglassen?
Das ist ein guter Tipp, danke. Also fast so wie Manuskripte mal probelesen lassen. Ne?
Genau, genau.
Packt jemanden die Geschichte überhaupt?
Genau, okay. Dann merkt man ja, fehlt da vielleicht noch was? Habe ich irgendwelche Zusammenhänge nicht erklärt? Oder fand der andere jetzt irgendwas total langweilig? Kann ich das möglicherweise weglassen? Genau.
Ich glaube, ich meinte, irgendwo die Frage gelesen habe, ich glaube, der Umfang der Geschichte, ich glaube, das Beispiel mit ihrer Kollegin war ja ganz gut. Die hat einen Newsletter geschrieben und hat quasi einen roten Faden gefunden für die Art von Geschichten, die sie dabei erzählt oder immer einen Aufhänger sucht, der einer ähnlichen Natur folgt. Ist es so, muss man sich da ein Konzept zurechtlegen, je nachdem, ob jetzt die Geschichte sich beschränkt auf die berühmte Über-mich-Seite auf der eigenen Webseite, aber sonst keinerlei Kommunikation quasi stattfindet oder ob ich tatsächlich jetzt einen regen Newsletter-Betrieb habe oder auf Social Media super aktiv bin und pro Woche 2 Posts schreibe, dass man sich da schon überlegt, wie man es schafft, die Story in die Breite zu ziehen, hört sich doof an, aber eine stringente Kommunikation aufrechtzuerhalten.
Also da gibt es natürlich ganz verschiedene Abstufungen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich vorhabe, jede Woche Newsletter rauszubringen, das ist ja schon, da hat man schon eine echte Aufgabe, würde ich mal sagen. Ne? Da muss einem ja jede Woche auch was einfallen und da finde ich es total sinnvoll, dass man sich einen Plan überlegt. Also das ist dann ja auch sozusagen schon einen Schritt weiter, also weg von dieser ganz konkreten Geschichte hin zu einem ganzen Geschichtenkonzept. Ne? Also das, finde ich, ist schon mehr Schritt 2 oder 3. Aber wenn man das tatsächlich vorhat, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich so eine Art Redaktionsplan macht und da vielleicht für die ersten 8 oder 10 Wochen oder 8 oder 10 Ausgaben wirklich auch so eine Liste macht, welche Themen will ich da abhandeln, ne? Damit man nicht plötzlich leer läuft oder wenn dann mal was dazwischen kommt, dass man dann plötzlich nichts mehr hat. Aber da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich ein Konzept zu machen, ja. Aber das ist, glaube ich, nicht das, womit man anfängt. Also wenn man wirklich anfängt, Geschichten zu erzählen, dann würde ich erstmal raten, so ein bisschen im Kleineren anzufangen, ne? Und ich finde so diese Über-mich-Geschichten oder es gibt noch so andere Übungen, da kann man dann mit denen kann man rausfinden, wofür man eigentlich steht als Unternehmer oder was einem wichtig ist als Unternehmer und, oder Unternehmerin, ist ja auch interessant in der Kundenkommunikation. Und da kann man auch so kleine Geschichten zu aufschreiben. Das sind dann manchmal nur so 2, 3 Absätze, aber mit sowas würde ich erstmal zum Üben anfangen.
Danke. Wir haben 2 Wortmeldungen. Die Anja war zuerst und dann die Konstanze.
So. Also ich finde es ein bisschen schwierig, so eine Story bei meinen Kunden unterzubringen. Also es gibt immer so 2 Dinge, die Kunden, die mich kennen, mit denen plaudere ich auch so immer ganz gerne. Aber wenn ich zum Beispiel akquirieren will, finde ich das gar nicht so einfach. Ich kann ja jetzt nicht einen Newsletter schreiben, also den muss ja jemand abonnieren quasi, das ist ja heute so, ne? Ich habe auch sehr viel so schon in Social Media gemacht, also Instagram und so, da finde ich, da erreiche ich irgendwie eigentlich nicht unbedingt potenzielle Kunden, sondern meistens andere Illustratoren und so meine Idee, also ich finde das auch toll, irgendwie über Geschichten Menschen zu erreichen, aber ich frage mich, da ist irgendwie so ein Gap dazwischen, wie komme ich denn überhaupt dazu, dass ich die Geschichte da noch loswerden kann, weil einfach blind irgendwie an irgendwelche Artbuyer oder so eine Mail zu schreiben mit einer Geschichte, ist es das vielleicht? Also ja, das wäre so meine Frage.
Also ich weiß nicht ganz genau, wie die Akquise bei Ihnen funktioniert, aber ich hatte ja eben schon gesagt, also man muss das nicht immer zwingend aufschreiben, sondern und ich finde, man muss es auch nicht immer unterbringen. Es ist ja mehr so quasi so eine Idee, die man irgendwie in der Hand haben kann und die man dann einsetzen kann, wenn es gerade passt. Ne? Also man muss jetzt nicht völlig ins Blaue so eine Geschichte erzählen. Aber man kann die ja vielleicht auch in Gesprächen unterbringen. Also keine Ahnung, vielleicht ergibt sich ja im Gespräch mit einem Kunden mal die Frage oder der sagt dann, wieso machen Sie denn das überhaupt? Als Illustrator ist doch bestimmt total schwierig, selbstständig zu sein. Wieso tun Sie das so? Und wahrscheinlich, gehe ich jetzt mal davon aus, haben Sie ja eine große Leidenschaft dafür und vielleicht haben Sie dann für solche Fragen einfach so eine kleine Geschichte in der Hinterhand, die Sie da erzählen können.
Also ja, ich finde es ganz interessant, weil ich habe eben Kunden, die mich dann kennen, da funktioniert das sowieso, also da kann ich Geschichten erzählen und so, aber mich würde interessieren, auch mal über Storytelling irgendwie auch sozusagen in dieses Neukundengeschäft irgendwie reinkommen kann, so, ne? Dass man sagt, klar, irgendwie man akquiriert und wie akquiriert man da irgendwie vielleicht auch mit einer interessanten Geschichte oder ja, mit irgendwie einer interessanten Interaktion einfach. Das finde ich irgendwie so spannend, weil die Leute, die einen ja kennen, die sind auch meistens irgendwie immer ganz begeistert. Die sagen eigentlich eher, ah toll, Illustration und das ist doch ein super Beruf. Und also die wollen oft auch ganz viel wissen halt. Aber es ist so die Frage wirklich, auch kann man Geschichten so in die Welt hinaus senden oder geht das eigentlich gar nicht?
Wie funktioniert denn die Neukundenakquise? Also schreiben Sie Mails und sagen, hallo, würde gerne mal für Sie zeichnen oder wie läuft das?
Nee, gar nicht. Also eigentlich irgendwie hat das bisher entweder darüber funktioniert, dass ich über sozusagen über Netzwerke, also Leute, die ich irgendwie auch kenne und so, ne, dass ich da die Jobs eben bekomme oder auch so ein bisschen auch über Social Media. Aber ich finde, das hat sich ganz stark verändert. Also Instagram hat sich da verändert in Richtung, dass man wirklich nur noch über Filme irgendwie da weiterkommt. Und das finde ich auch teilweise also über Reels und so, das finde ich sehr aufwendig. Da erzählt man eigentlich ja auch ständig Geschichten von sich. Aber ja, eigentlich ist es mehr irgendwie wirklich schon so über Netzwerken und gar nicht jetzt so rausgehen und irgendwie so ganz komplett neue Leute ansprechen, die ich irgendwie so in gar keinem Zusammenhang halt dann kenne.
Aber wenn das über Netzwerke läuft, dann irgendwer stellt sie irgendwem vor, also einem potenziellen Kunden nehme ich mal an, und dann telefonieren
ja,
sie.
Ja, oder das sind halt Leute, die ich auch, ich bin eigentlich auch Grafikerin, die man auch eben so aus der Vergangenheit kennt, die eben in der Agentur sind oder so, genau. Mhm.
Aber dann, also wahrscheinlich telefonieren sie dann mit den Leuten, oder?
Ja, genau. Und die rufen mich an und die
genau.
haben dann auch meistens auch irgendwie etwas, was sie wollen halt, ne? Also das ist dann so.
Mhm. Ja. Aber zum Beispiel für solche Gespräche könnte man sich ja dann sowas zurechtlegen, oder? Also, ne, da kann man sich ja dann, also wie gesagt, immer nur, wenn es passt. Also, ne, ich bin auch nicht dafür, dass man denen irgendwelche Geschichten jetzt aufdrückt, die gerade gar nicht in den Zusammenhang passen, das ist ja klar. Aber vielleicht kommt da ja mal die, oder ich weiß ja nicht, was die sie so fragen, aber vielleicht kommt da ja mal die Frage, warum machen sie das denn?
Genau.
Und vielleicht haben sie dann halt, vielleicht sagen sie dann nicht, weil mir Zeichnen Spaß macht, sondern vielleicht haben sie dann wirklich so eine kleine, kurze Geschichte parat, und das wäre ja dann schon Storytelling. Oder ja, so eine kleine Anekdote. So, und dann ist es schon Storytelling. So, und,
genau, aber Sie meinen jetzt auch, dass das eigentlich nicht so richtig funktioniert, also als Illustrator, dass man wirklich sagt, okay, ich sende so sozusagen irgendwie einfach, weiß ich nicht, so eine Art ja, Newsletter kann man ja heute einfach nicht mehr machen. Also dass man per Mail irgendwie einen Kunden anspricht und da irgendwie mit einer Geschichte irgendwie so andockt, weil das ist ja dann irgendwie ein bisschen schwierig, weil man den ja nicht kennt und irgendwie, man weiß gar nicht, auf wen man da irgendwie trifft mit seiner Geschichte. Die muss dann vielleicht schon super gut sein, dass sie irgendwie zu irgendeiner Reaktion dann auch führt. Also so, sagen wir mal in puncto Kaltakquise irgendwie so, ne?
Also ich glaube, das sind so verschiedene Dinge, ne? Ich weiß nicht, ob sie sowas machen wie, keine Ahnung, zu Weihnachten so ein Weihnachtsmailing an ihre Kunden oder so. Das wäre ja so ein Klassiker. Ich finde, da könnte man Storytelling schon nutzen. Also ja, vielleicht erzählen sie da irgendwie irgendeine schöne Anekdote aus dem Jahr, die natürlich irgendwie dann auf alle Kunden passen muss. Oder man schreibt so ein individualisierte Mails an Kunden, und in denen man vielleicht kleine Anekdoten verpacken kann. Mhm. Sowas könnte ich mir vorstellen.
Ja, okay.
Und Newsletter, weiß ich nicht ganz genau, wie das in Ihrer Branche funktioniert, muss ich zugeben. Also ich weiß nicht, wer sowas lesen würde, ob das dann auch Verlage oder potenzielle Kunden werden. Also Newsletter haben ja eine bestimmte Zielgruppe. Ne? Also
ja, was und die muss ja auch einer abonnieren irgendwie. Also
genau.
Kann das nicht einfach von mir aus einfach jemanden ein Newsletter
genau.
schicken.
Genau. Also das Beispiel, was ich eben gezeigt habe von der Kollegin, die wendet sich im Grunde an Menschen wie Sie sozusagen, die mit dem Schreiben irgendwie anfangen wollen und wissen wollen, wie schreibe ich denn jetzt eigentlich gute Texte. Also ihr Newsletter heißt halt Erfolgreich Texten. Und hat damit halt so eine Zielgruppe, ne? Also und genau, das muss ich mir natürlich beim Newsletter überlegen. Und dann, wenn ich die habe, klar, das müssen Menschen abonnieren, das ist klar, dafür muss der erstmal bekannt werden. Aber wenn ich die habe, dann kann ich natürlich auch überlegen, welche Art von Geschichten würden denn diese Leute jetzt interessieren, die das lesen.
Ja, okay. Ja, super, dankeschön.
Sehr gerne.
Konstanze, du hattest noch die Hand gehoben.
Ja, genau. Hallo. Also ich habe festgestellt, dass im Social-Media-Bereich vor allem ja solche Geschichten gut ankommen, die von Fehlern oder Misserfolgen erzählen und vielleicht, was man daraus gelernt hat oder wie man daraus wieder rausgekommen ist. Aber jetzt die Frage, wenn man jetzt als Akquise sowas nutzt, dann ist das doch eher kontraproduktiv, weil dann steht man ja gleich von Anfang an als Loser irgendwie da. Und das will man ja auch nicht. Oder wie sehen Sie das?
Also finde ich nicht. Weil ich finde, wenn jemand davon erzählt, also man muss es ja nicht als Fehler oder Scheitern oder so verkaufen, ne? Sondern ich finde, wenn man erzählt, wie man vor einer Herausforderung stand und wie man es dann geschafft hat, die zu bewältigen, finde ich das immer eine total gute Geschichte. Also das, was ich vorhin in dem, was ich am Anfang erzählt habe, so ein bisschen sagen wollte, ne? Also wenn jemand sagt, seit 10 Jahren bin ich Illustrator, alle Kunden waren immer begeistert, ist es erstens wenig glaubwürdig und zweitens ist es irgendwie auch langweilig. Aber wenn jemand sagen kann, weiß ich nicht, ich habe den und den Riesenauftrag bekommen und dann wusste ich erstmal gar nicht, wie mache ich das denn? Und dann habe ich mir noch 2 Kollegen rangeholt, von denen ich weiß, mit denen kann ich gut arbeiten oder keine Ahnung, ich denke mir gerade was aus. Aber wenn ich dann sozusagen davon berichte, wie habe ich denn dieses Problem gelöst oder ne, diese Herausforderung bewältigt, dann finde ich, ist das immer eine super Geschichte. Und wenn ich zum Beispiel Ihre Kundin wäre und durch diese Geschichte dann erfahren würde, ach Mensch, da ist jemand, die hat pragmatische Lösungen oder die knickt nicht ein, wenn es irgendwie mal schwierig wird. Also diese Geschichten sagen ja auch dann was über Sie als Person aus. Und dann, finde ich, zeigen Sie ja dadurch, was Sie für ein Typ sind, wie Sie arbeiten, wie Sie mit anderen Leuten umgehen. Und dann finde ich das total absolut legitim, davon zu erzählen. Ist natürlich blöd, wenn Sie sagen, dann hatte ich ein Riesenprojekt, hat nicht geklappt, blöd. So, also das würde ich nicht erzählen, aber wenn Sie dann erzählt haben, wie Sie das geschafft haben, finde ich, ist das eine tolle Geschichte. Beantwortet okay. Das die Frage? Sie gucken
ja, das ja. Ja, schon.
Okay.
Anna, du bist die Nächste.
Hallo. Könnt ihr mich hören?
Ja.
Okay. Ich weiß nicht, wird mein Bildschirm angezeigt?
Auch, ja.
Bildschirm nicht.
Ja. Achso, nee,
also Bildschirm nicht. Bildschirm, also, aber meine Person. Ach,
wir sehen dich.
Also,
ja.
Okay, das ist schon mal gut, weil ich habe hier keinen Plan. Okay, und zwar, das fällt mir jetzt erst auf, aber ich habe diese Strategie nicht benutzt, um mich zu bewerben, aber um meine Zeichnung zu bewerben. Und zwar zeige ich jetzt mal kurz was, das habe ich gerade mal kurz rausgehauen. Könnt ihr das erkennen?
Mhm.
Und zwar ist es so eine kleine Modeskizze mit einem Kleid aus lauter Küssen. Und dazu habe ich es gibt noch mehrere Motive, die das ähnliche Thema haben. Also da geht es um Make-up, weil ich eben auch Kunden habe aus dem Beauty-Bereich. Und da habe ich eine kleine Geschichte dazu geschrieben. Ich lade Sie ein, also auf der Rückseite schreibe ich so handschriftlich, ich lade Sie ein zu einem kleinen Tagtraum. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, die ganze Welt würde aus Make-up bestehen. Sie würden morgens in ein Kusskleid reinschlüpfen, was eben aus lauter Lippenstiftküssen besteht. Dann fliegen Sie an so kleinen Ballons aus Lipbalms zu ihrem Lieblingscafé und dann sitzen sie da und trinken einen Marshmallow-Kaffee und lauter Frauen in tollen Lipgloss-Kleidern laufen vorbei oder sowas. Und das ist tatsächlich eine Strategie, die ich nutze, um meine Zeichnung sozusagen tatsächlich physisch per Post rauszuschicken, damit die Kunden halt, Newsletter ist ja eine Sache, den hat man ganz schnell weggeklickt, aber diese Karten hat man dann, habt ihr schon in der Hand, um eben, ja, halt, das ist quasi wie so ein Flyer, der halt sich nicht wirklich als Flyer outet, sondern halt meine Zeichnung transportiert und halt eine kleine Geschichte noch dabei hat, dass man so ein bisschen ein Erinnerungsthema hat. Und da habe ich gedacht, ja, wieso, also das ist ja ein Thema, was jede von uns nutzen kann oder für uns nutzen kann, wenn wir sagen, wir nutzen physisch unsere Illustrationen, drucken die oder halt auch, das kann man auch in einem Newsletter natürlich verarbeiten, und stellen eine kleine Geschichte. Also meistens gerade persönliche Projekte haben ja irgendwie oft eine Geschichte zu erzählen. Also warum hat man was gezeichnet oder hat es mit einer Stimmung zu tun gehabt? Und das können wir ja alle auch nutzen, zu sagen, hey, ich verschicke jetzt auch mal eine Postkarte oder einen Flyer oder sonst irgendwas. Schreibe meine kleine Geschichte dazu, um meinen Kunden ja im Gedächtnis zu bleiben. Und ich hatte jetzt noch die Queen of Frankfurt entwickelt. Ist auch ein Illustrationsmotiv mit dem Bulle und dem Bär als Haustier, die grüne Soße, Kleid, Bembelblumen, ja, ein paar Sachen halt, die mit Frankfurt zu tun haben. Und da habe ich auch einen kleinen Text dazu geschrieben. Also ist mir jetzt nur aufgefallen, das sind ja auch, wo ich dieses Konzept genutzt habe, ohne groß drüber nachzudenken, aber das können wir ja alle verwenden, so in der Art. Oder noch, kann man ja vielleicht noch viel mehr draus machen, als mir jetzt im Kopf ist. Vielleicht kann man,
ja, also ich finde ehrlich gesagt, Sie haben ja sogar alle noch was, was ich zum Beispiel halt überhaupt nicht habe. Sie können halt zeichnen. Und wenn man dann beides zusammen hat, also so wie Sie das jetzt auch genutzt haben, ist es ja total super. Also dann hat man schon mal dieses Optische, wodurch man auffällt. Und wenn man dazu dann noch eine kleine schöne Geschichte erzählt, ist es ja echt eine runde Sache, finde ich.
Das ist interessant, weil dazu ist auch gerade eine Frage im Chat, beziehungsweise schon länger vom Tim, mal ganz ketzerisch als IllustratorInnen erzählen wir ja schon in Bildern. Ist es nicht redundant oder zweigleisig, wortsprachlich zu erzählen? Oder ist es gerade das Ergänzen daran, ein uniques Element? Das finde ich in der Tat eine sehr spannende Frage, gerade für diesen Bereich. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu?
Also ich glaube, das kommt auch immer total drauf an, ne, auf das einzelne Beispiel. Also jetzt bei Ihrer Geschichte, Anna, die Sie gerade erzählt haben, also ich weiß nicht, wenn Sie jetzt nur die Karte verschickt hätten, hätte das vielleicht Ihren Kunden nicht viel gesagt. Die hätten sich vielleicht gewundert, was ist das jetzt oder was soll ich damit? Ich glaube, da hätte es den Text gebraucht. Ne? Deshalb kommt es, glaube ich, immer sehr auf das individuelle Beispiel an. Also ich in anderen Zusammenhängen habe ich schon mal auch mit Unternehmern über Storytelling geredet und habe da zum Beispiel auch Bilder als Beispiele gezeigt. Also das stimmt schon, dass Storytelling nicht immer Text sein muss, aber ich glaube, man muss halt immer auf den Einzelfall gucken, reicht hier ein Bild oder muss ich noch einen Text dazu erzählen? Und das Bild, was ich da gezeigt habe, war aus dem Vietnamkrieg. Also ich hoffe, Sie erinnern sich da alle dran. Da gibt es so ein ganz berühmtes Foto, wo so ein wirklich nacktes, ziemlich verbranntes Mädchen so über die Straße rennt. Das kennen Sie hundertprozentig. Dieses Foto, das ist total berühmt geworden. Das war am nächsten Tag auf der Titelseite der New York Times und hat auch mehrere Preise gewonnen. Und das ist auch Storytelling, weil man wusste eigentlich schon, bevor es dieses Foto gegeben hat, wusste man alles Mögliche über den Vietnamkrieg, über die Opferzahlen und so weiter, wie viele Soldaten da im Einsatz waren. Aber trotzdem hat kaum etwas so wie dieses Foto es geschafft, diesen Krieg in die Köpfe der Menschen zu holen, weil das eben so ein eigenprägsames Bild war. Also deshalb, Bilder sind auf jeden Fall Storytelling, aber ich glaube, man muss halt immer so von Einzelfall oder von Fall zu Fall gucken, ob man einen Text dazu braucht oder ob die halt wirklich auch für sich stehen können. Also bei diesem Foto brauchte man natürlich auch irgendwie eine Unterzeile, die einem sagt, wer ist dieses Kind, wo findet das eigentlich statt, was genau ist da passiert. So, deshalb häufig braucht man beides, würde ich sagen.
Danke sehr. Tilo, du hast dich gemeldet.
Ja, und zwar wollte ich dazu was erzählen, und zwar, das passt vielleicht ganz gut dazu. Also ich war am Wochenende auf dem Kinderbuchkongress Bunte Hunde in Buxtehude, und da gab es viele Vorträge, und in einem Vortrag stand so die Frage im Raum, das handelt sich hierbei aber dann um die Kommunikation zwischen uns Illustratoren und unseren Kunden im internen Team, also zum Beispiel Lektorinnen oder Lektoren, wenn man seine Entwürfe für irgendwelche Bilder einreicht, ob man überhaupt sich in die Lage bringen sollte, die auch nochmal zu erklären, sozusagen zu rechtfertigen und so. Also, oder hat man da nicht schon verloren, so ungefähr. Und gab da so verschiedene Lage, aber teilweise habe ich dann eben auch so gedacht, ich erkläre das meistens unheimlich gerne, warum ich irgendwas wie gemacht habe, also auch bei den Illustrationen. Und in der Regel bin ich damit auch öfter weitergekommen. Also ich glaube schon, manchmal ist es ganz gut, wenn wir genauso über unsere Bilder erzählen können, wie wir sie halt zeichnen können. So, also ich könnte mir vorstellen, dass das sich schon sehr gut ergänzt. Also, und dass das Bild eben zwar in manchen Fällen total selbstredend ist und auch sein sollte, und vor allem, wenn es dann gedruckt wird, sollte es selbstredend sein können, aber vielleicht in dem Prozess davor, und darum geht es uns hier ja auch, also wie sprechen wir Kunden an, da ist es, glaube ich, echt schon ganz gut, wenn man es zumindest im Zweifelsfall kann, so. Vielleicht passt das irgendwie dazu. Also auf jeden Fall fällt mir das dazu gerade ein. Es ist irgendwie so eine ähnliche Sache gewesen wie, ja, genau.
Ja.
Ich hätte noch eine technische Frage. Ich weiß aber nicht, ob wir da eine Antwort zu finden können. Und zwar, angenommen, ich habe ein Narrativ gefunden oder eine Geschichte gefunden, die gut passt für... aber jetzt habe ich die Aufgabe, die so kurz, also so zu kürzen, dass sie für mich geeignet ist. Wir hatten vorhin die Frage, wie Akquisegespräche und so ablaufen. Und tatsächlich ist es oft so, also es gibt so ein Szenario, zum Beispiel auf Messen stellt man sich mit einer Mappe vor. Da hat man ein sehr kurzes Zeitfenster. Davon sind 90% noch für die Arbeiten reserviert, die man zeigt. Die eigentliche Vorstellung ist auch wirklich sehr pragmatisch, alles sehr technisch. Man hat da nicht viel Zeit für Smalltalk. Ähnlich ist es, wenn man angerufen wird mit einem Auftrag, Ähnliches. Es geht dann schon sehr, sehr schnell um die eigentliche Auftragsarbeit, und es ist wenig Raum drumherum. Den muss man sich aktiv schaffen. Also man hat kein sehr großes Fenster dafür. Gibt's Techniken oder Tools, wie ich schaffe, eine Anekdote, vielleicht, wenn sie ein bisschen komplizierter ist, so herunterzubrechen, dass ich sie in 3-4 Sätzen in einem Gespräch zum Besten geben kann, für uns Nicht-Literaten?
Puh. ich glaube, es gibt da nicht so eine Regel, in die man, oder eine Technik, in die man oben alle Geschichten reinkippt und unten kommen 4 Sätze raus. So, das ist, glaube ich, schwierig.
Schade.
Ja, also ich fand, Anna, was Sie eben erzählt haben mit dieser Karte, fand ich irgendwie total schön. Ich habe keine Ahnung, wenn Sie jetzt sagen, Sie stellen sich auf Messen vor und würden da eigentlich gerne irgendwie noch eine Botschaft hinterlassen, für die Sie keine Zeit haben. Vielleicht wäre ja sowas eine Möglichkeit, irgendwie eine Karte zu machen mit einer Zeichnung vorne drauf und hinten drauf die 4 Sätze, die Sie gerne loswerden wollen, oder 5 oder 6. So. Und wie man das runterbricht, also ehrlich gesagt, also das ist quasi dann schon so einen Schritt weiter, ne? Also man würde jetzt, ich habe jetzt quasi so einen kleinen Überblick gegeben, was ist Storytelling, wo kann man das nutzen, und wir haben diese Zeitstrahlübung gemacht. So im nächsten Schritt würde man jetzt halt hingehen, wenn jeder quasi so eine Anekdote für sich gefunden hat, die er gerne aufschreiben würde, dass man dann sagt, okay, dann schreibt die doch mal alle auf, und dann hat man da verschiedene Texte und dann bearbeitet man die gemeinsam, ne, und guckt, wie sind die dramaturgisch aufgeschrieben, und dann kommt man irgendwann auch zu dieser Frage, die Sie jetzt gestellt haben, wie kann man die denn jetzt so kürzen, dass Leute die auch noch lesen oder dass man die gut in so einem Gespräch unterbringen kann. Aber das ist ein bisschen schwierig, das quasi jetzt so theoretisch da so Regeln aufzustellen, mit denen dann jeder zum Ziel kommt. Also da muss man dann wirklich an der individuellen Geschichte arbeiten im Prinzip.
Das hatte ich fast befürchtet.
Ja, tut mir leid.
Wir haben noch eine Wortmeldung von der Marlies. Marlies, wenn du dein Mikro anschaltest.
Mikro ist auch an, okay. Ich habe dazu quasi eine Anekdote sogar. Deswegen danke für die Inspiration jetzt, Jürgen und Frau Schröder. Also, und zwar habe ich das Erlebnis gehabt, beziehungsweise deute es jetzt so, dass das Erscheinungsbild auch Storytelling sein kann. Mir ist das nämlich auf der Messe passiert, dass ich mein Portfolio vorgestellt habe, und ich habe da eine illustrierte Piratin drin gehabt mit langen, wuscheligen Haaren. Und ich selber hatte pinke Haare. Ich bin jetzt nicht zum Nachfärben gekommen. Und hatte auch einen roten Aufdruck auf dem T-Shirt und war da auch ziemlich stark und präsent irgendwie im Auftritt. Und die Lektorin, die erwähnte halt, dass das eben total glaubwürdig sei, meine Illustration zu meiner Person, dass das zusammenpasst. Und insofern deute ich das jetzt so als Storytelling auf. Kam mir gerade so die Inspiration.
Ja, also würde ich auch sagen, ist sozusagen eine erweiterte Form des Storytelling, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Das auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt so aus der, mit der Designerperspektive auf das Ganze, selbstverständlich, wenn du einen du hast eine Webseite, die ist irgendwie gestaltet, und da hast du von mir so ein Business-Foto, so ein typisches Bewerbungsfoto im Kostümchen und alles ist grau und blau und so. Wenn du dann auf der Messe rumläufst mit pinken Haaren und Nietengürtel, dann würden die Leute komisch gucken, dann würden sie nicht den Bezug nicht herstellen können oder so. Also letztens, wir treten ja als Unternehmen auf in unserer Person, das sollte schon irgendwie ein stringentes Bild abgeben, ein authentisches natürlich, aber vor allen Dingen auch ein stringentes. Wir haben ja eben leider immer die Rolle, dass wir uns selbst verkaufen nicht, aber wir treten als Unternehmen selbst auf, als Menschen und Unternehmen gleichzeitig. Das macht es nicht immer einfacher, aber je stringenter und überzeugender das ist, da ist dann auch das Layout der Webseite oder des Flyers oder der Visitenkarte gehört damit dazu. Das muss in die Geschichte passen, in meinen Augen.
Was ich jetzt gerade auch ganz spannend fand an dem Beitrag von Marlies, weil das für mich jetzt so ein Beispiel war, was ich vorher praktisch vor zu meiner Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, so die Verbindung zum Produkt, weil das ist ja eine Sache, wenn ich mich als Person vorstelle in einer Geschichte oder in Erinnerung bleibe. Aber bei Marlies in dem Fall war das ja auch direkt, so wie ich das verstanden habe, an das Buch geknüpft oder an die Geschichte geknüpft, um da in Erinnerung zu bleiben. Weil so ist die Tatsache, in Erinnerung zu bleiben, ist ja eigentlich erstmal wertfrei. Also man bleibt in Erinnerung, das ist per se natürlich schön. Aber wenn ich auch etwas verkaufen möchte oder eine Story habe oder ein Buch, Produkt, irgendwas, was ich loswerden möchte, erscheint es mir jetzt aus Marketing-Sicht doch ganz gut, die Geschichte auch irgendwie die Marke oder das Produkt einzubinden, oder?
Sie meinen, dass also das Produkt in die Geschichte einzubinden?
Ja, ganz genau. Oder einfach so, wie Marlies das gesagt hat, so vom Auftreten her, und das passt dann zum Buch, dass man so eine Story erzählt. Oder wenn ich jetzt eine Geschichte von mir erzähle, ob es nicht in dieser Ich-Erzählung darum gehen kann, wie man auf ein Thema zum Buch gekommen ist oder eine authentische Wahrnehmung. Dass es nicht nur um mich als Person geht, sondern dass ich so ein bisschen so einen Schritt zurück mache und ein bisschen dem Produkt oder meiner Kreativschöpfung mehr Raum gebe, so rum vielleicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also genau, ich glaube, dieses, dass man sozusagen selber optisch zu seinem Produkt passt, das ist, glaube ich, jetzt in dem Fall ein Sonderfall sozusagen. Ne? Weiß nicht, ob das immer so der Fall sein kann. Aber klar, ich kann im Storytelling kann ich natürlich auch auf mein Produkt eingehen, klar, auf jeden Fall.
Der Tim schreibt im Chat, und ich finde, das deckt sich mit einer anderen Frage, die vorher schon kam. Also Tim schreibt, sollte man mit einem Knallererlebnis die Aufmerksamkeit binden? Also zum Beispiel, ich bin mal mit Quentin Tarantino in einer Bar in L.A. versackt. Schöne Geschichte. Oder ist das wie der Manager, der sagt, ich bin der Superheld? Und das finde ich, vorher im Chat gab es eine Frage, die auch nach der gefragt hat, auf welche Grenzen man achten muss mit dem Herausstellen der eigenen Leistung oder dem Überhöhen der eigenen Leistung. Wir sind ja auch immer bestrebt, uns in einem besonders schönen Licht zu zeigen oder in einem besonders, wir sind die allerbesten von allen, und das wäre eine ähnliche Geschichte, bloß auf persönlicher Ebene. Ich hänge mit Film-Hollywood-Stars ab. Wie kann man das fassen?
Also mir fallen dazu mehrere Sachen ein. Also vielleicht kennen, oder manche von Ihnen kennen wahrscheinlich Henry Nann, den sehr ehemaligen Chefredakteur des Stern. Der hat mal gesagt, jede gute Geschichte muss mit einem Erdbeben anfangen und sich dann langsam steigern. So viel zum Knallereinstieg. Also ja, es ist auf jeden Fall immer gut. Also was man nicht darf mit einem Text, ist, dass der Leser sich langweilt. So, ne? Also das will ja wirklich niemand erreichen. Wenn ich einen Text schreibe, dann will ich natürlich, dass ihn jemand liest, weil wozu habe ich ihn sonst geschrieben? Deshalb ist der Einstieg auf jeden Fall super wichtig, dass man da seinen Leser abholt. Gleichzeitig muss natürlich das, was ich da schreibe, auch stimmen. Ne? Also was war das mit Tarantino? Wo war ich mit Tarantino? Irgendwo in irgendeiner Bar oder so?
In Los Angeles, ja.
In Los Angeles, genau. Wenn ich wirklich mit Tarantino in einer Bar in Los Angeles war, klingt nach einer super Geschichte. Bitte auf jeden Fall in den Einstieg reinschreiben. Wenn es nicht stimmt, auf gar keinen Fall reinschreiben.
So, es stimmt, also, schreibt er gerade.
Es stimmt, okay. das würden wir gerne hören. Was war denn da los? Erzählen Sie mal.
Ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich...
Ja, erzählen Sie mal.
Ja, erzähl mal, auf jeden Fall.
Na gut, hallo, da bin ich. Offensichtlich in Bild und Ton. Ja, gib mir mal ein Zeichen.
Ja.
Gut. Klingt wahnsinnig spannend, war aber eigentlich sehr zufällig. Meine damalige Freundin hat in L.A. Studiert, und zwar Make-up-Artist, hat an Theatern gearbeitet. Theaterleute gehen gerne in bestimmte Bars, wo sich dann eben Schauspieler und Regisseure rumtreiben. Und da waren wir dann halt auch irgendwann mal. Und dann saß jemand an der Bar alleine, und lustigerweise sagten alle Deutschen, die dabei waren, das ist doch, das ist doch, das ist doch. Und dann sagt mir, ja, das ist. Und dann sagte ich, okay, ich muss irgendetwas tun. Und jetzt kommt die Geschichte mit dem Illustrator. Was kann er? Kann zeichnen, vielleicht ein bisschen. Habe eine Karikatur von ihm gemacht und habe mich zu ihm rübergesetzt. Und dann haben wir da gesessen und kurz geredet. Und er hat getrunken und gegessen. So.
Klingt nach einer super Geschichte. Das ist doch toll, oder? Also, weiß nicht, wer von Ihnen diese Geschichte kannte, aber es ist doch eine super Anekdote,
um sie zu erzählen. Ja, aber wie verbinde ich die jetzt mit irgendwas anderem?
Naja, das ist ja, wie ich gerade gesagt, oder wie ich vorhin gesagt habe, das kommt halt immer darauf an, irgendwie in welchem Kontext erzähle ich das. Ne? Ja. Also, keine Ahnung, sowas kann man natürlich auch ganz einfach irgendwie Freunden abends beim Bier erzählen. Auch da nutzen wir ja alle Storytelling so, aber vielleicht bringen Sie das auch mal mit einem Augenzwinkern in einem Kundengespräch unter und sagen, übrigens, selbst Tarantino gefallen meine Zeichnungen, also ne, mit dem richtigen Ton sozusagen und so ein bisschen Augenzwinkern kann man das ja machen, aber dann fragen die bestimmt nach, und dann diese Geschichte zu erzählen, damit bleiben Sie auf jeden Fall in Erinnerung. Also, ich würde es mal probieren.
Okay, danke.
Hilo, du hattest dich noch gemeldet, oder? War die Frage schon? Okay.
Aber der Tim hatte noch einen anderen Punkt geschrieben. Und zwar, ob wir als Person, wir sind ja zwangsläufig Einzelunternehmer, immer auch Marke sein müssen. Oder ob wir das nicht so eng sehen müssen mit dem Storytelling und dem Erzählen der persönlichen Geschichten. Also
ich glaube, das sind sie automatisch. Also weil, wenn sie selbstständig sind, ein Einzelunternehmer sozusagen, dann sind sie automatisch immer irgendwie beides. Ne? Also sie sind halt für ihren Kunden der oder diejenige, der die Illustrationen macht und ja, halt der oder die Unternehmerin in einer Person. Ich glaube, es lässt sich schwer trennen. Deshalb, ich glaube, ob sie wollen oder nicht sozusagen, als Selbstständiger ist man immer irgendwie seine eigene Marke. Das kann man, glaube ich, nicht verhindern. Aber das kann man ja als Chance sehen. Das kann man ja für sich nutzen. Man hat dann keinen Chef, der einem den Ruf kaputt machen kann. Man kann da selbst dran arbeiten.
Ja, aber es ist in der Tat so, also ich persönlich arbeite als Grafikdesigner und Illustrator und ich trete tatsächlich da unterschiedlich auf. Also wenn man so will, da sind jetzt keine Geschichten stehen, muss ich jetzt gleich mal dann das auch anwenden in Bezug darauf, aber es wären verschiedene Geschichten, diese Auftritte jeweils. Nicht sehr verschieden, aber also ein bisschen im Duktus und an der Außenwirkung definitiv und auch absichtsvoll. Einfach nur, weil ich festgestellt habe, dass die Klientel, mit denen ich es zu tun bekomme, auch anders ist oder eine andere Erwartungshaltung hat.
Ja, aber das ist doch interessant, oder? Also dann haben Sie damit ja schon die Frage beantwortet, dass Sie halt als Unternehmer mit diesen beiden Standbeinen sozusagen auch automatisch als Marke für sich selbst stehen, oder? Also, und Sie erzählen offenbar ein bisschen unterschiedliche Geschichten.
Ja, so weit würde ich es eben gar nicht fassen. Ich glaube, da wäre noch viel Nachholbedarf, um es bis zur Marke zu bringen, in Anführungsstrichen, oder es so weit auszufallen. Aber tatsächlich ist der Ton ein bisschen ein anderer. Und wenn ich es jetzt mal alles sozusagen aufschreiben würde, dann würden sich da vielleicht auch Geschichten ergeben, entsprechende, aber die ein klein bisschen unterschiedlich wären eben. Mhm. Die könnten aber tatsächlich ergänzt werden, um das noch zu schärfen von mir aus oder zu besser zu betonen.
Mir fehlt ja noch, Entschuldigung, Tidio, ich habe es gerade gesehen, mir fehlt nur gerade noch, wenn ich das einhaken darf, immer noch so ein bisschen die Verbindung zu dem, was ich mache. Also diese Geschichte aus dem Persönlichen kommt, dass ich eine Story erzähle, dass man sich an eine Person erinnert, aber gar nicht genau dann, was sie macht oder wo sie gut ist, den Mehrwert sozusagen verkaufen, weil das eine ist ja, es geht ja darum, sich ein bisschen abzusetzen, aber wie man das verbinden kann. Und da fällt mir in dem Zusammenhang nur ein, ob das wirklich immer eine persönliche Geschichte dann sein muss. Zum Beispiel, ich könnte auch jedes Mal anfangen mit Fun Facts, dass ich immer mit einem, wenn ich einsteige, ein Fun Fact oder unnützes Wissen oder dass ich immer den gleichen Einstieg wähle, dass man sich so an mich erinnert, aber man hätte trotzdem noch keine richtige Vorstellung, was ich mache. Also wissen Sie, was ich meine? So diese Verbindung herstellen, dass ich etwas besonders gut kann durch die Art, wie ich die Geschichte erzähle. Fehlt mir noch so ein bisschen.
Das habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz genau verstanden.
Den Mehrwert betonen, darum geht es, glaube ich. Nicht nur die Aufmerksamkeit, man kann sich an mich erinnern, weil ich eine bestimmte Art habe, mich darzustellen im Gespräch, dass man vielleicht ein bisschen vom Hintergrund der sich als Person greifbarer werde, aber gleichzeitig möchte ich auch einen Mehrwert vermitteln, um mich eben abzusetzen von meinen KollegInnen.
Also ich glaube, das kann man darüber schaffen, indem man sich eine Geschichte aussucht, die genau das zum Ausdruck bringt. Ne? Also ich erzähle jetzt mal ein Beispiel, das hat gar nichts mit Illustration zu tun, aber ich erinnere mich daran aus einem der letzten Seminare, das ich gemacht habe, da hatten wir jemanden, der Fußböden verlegt, also was völlig anderes macht. Der hat so eine Geschichte erzählt, wie er mal einen Auftrag bei einem relativ schwierigen Kunden hatte und da eben so eine bestimmte Art von Parkett verlegen sollte. Und das ist halt tatsächlich irgendwie sein Spezialgebiet gewesen, diese Parkettverlegung. Und als es dann daran ging, dass eben die Leute quasi ins Geschichtenschreiben gekommen sind, da hat er von dieser Situation erzählt, von diesem Auftrag, von dieser schwierigen Kundin, die irgendwie große Ansprüche hatte und wie er dann da Parkett in ihrem Haus verlegt hat und dass es irgendwie in der Kommunikation schwierig war. Und am Ende hat es aber gut geklappt so. Und damit hat er, finde ich, ganz viel transportiert. Ne? Also er hat einmal das, was Sie jetzt gesagt haben, rausgestellt. Also er hat gesagt, guck mal hier, das kann ich richtig gut. Ich kann richtig gut Parkett verlegen. Er hat aber auch was über sich erzählt, ne? Und hat gesagt, guck mal hier, ich bin ein Unternehmer, der vor Herausforderungen nicht zurückschreckt und der irgendwie gut kommunizieren kann, auch gut in schwierigen Situationen klarkommt. Also man muss sich da dann, glaube ich, für sich überlegen, was ist denn jetzt eine Geschichte, die was über mich erzählt und mit der ich vielleicht besonders herausstellen kann, was jetzt meine Kernkompetenz ist. Welche Anekdote würde das transportieren? Beantwortet das die Frage?
Ja, danke sehr.
Okay.
Thilo.
Ich wollte eigentlich gerne Jürgen fragen, ob er sagen kann, wo denn da der Unterschied liegt denn im Auftritt. Also du hast ja selber gerade so ein bisschen versucht zu sagen, du glaubst, dass du da dann anders auftrittst oder die Geschichte über dich dann anders verkauft. Falls du das überhaupt sagen willst, kannst du das irgendwie definieren? Mich würde das einfach nochmal interessieren, wo denn da die Unterschiede dann liegen würden bei dir Grafik und dir Illustrator.
Kann ich schon sagen, es ist keine ausgefeilte Positionierung. Den Prozess habe ich auf später mal verschoben, also die Notwendigkeit schon erkannt. Aber es lässt sich ein bisschen runterbrechen, dass ich ja meine Grafiksachen in eine Bürogemeinschaft mit Kollegen zusammen mache. Und es fällt mir hier sehr leicht, von wir zu sprechen. Also es ist immer das, wir tun das, wir machen dieses, wir machen jenes. Ich habe festgestellt, dass im Illustrationsbereich, dass ich damit überhaupt nicht durchkomme und das auf Unverständnis stößt, weil dort nicht der Dienstleister, wir sind keine Agentur, aber diese klassische Agentur, die viele Leute kennen, diese Landschaft, das ist da einfach nicht gefragt. Dort ist tatsächlich die Persönlichkeit gefragt. Also dieser einzelne Mensch, der irgendwo sitzt und von dem man auch denkt, ah, das ist ein Zeichner, Zeichnerin, Splinik und so, weiß ich nicht was. Das wird so ein bisschen erwartet tatsächlich. Und das ist eigentlich der Hauptunterschied tatsächlich. Es fällt mir... Ich trete als Illustrator tatsächlich alleine auf und in diesem Grafikbereich definitiv nicht alleine. Da habe ich ein Team im Rücken oder bin Teil eines Teams. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Und es ist ein bisschen businessorientierter natürlich, das ist auch die Kundenstämme sind. Das sind irgendwelche Mittelständler, die Schrauben verkaufen oder irgend so unromantisches Zeug. Da geht es nicht oft genug nicht um formal ästhetische und schöne Dinge, sondern ganz schnöde um Marketing-Business-Geschichten. Das ist eine andere Art von Kommunikation, habe ich das Gefühl. Ich versuche da schon, mir treu zu sein. Ich komme ja eh nicht aus meiner Haut. Ich bin ja der ich bin. Aber ich habe festgestellt, die Kommunikation ist ein klein bisschen anders. Und das versuche ich auf der Webseite auch, auf den Webseiten so. Das ergibt sich irgendwie aus sich selbst, habe ich das Gefühl.
Aber das ist ja auch dann interessant und eigentlich kann man das für Storytelling ja dann auch super nutzen, wenn Sie sagen, in der Bürogemeinschaft, wenn Sie für die Mittelständler arbeiten, denen geht es vielleicht gar nicht so sehr um Sie als Person oder wer macht da jetzt genau die Arbeit, sondern denen geht es halt wirklich darum, was können die, was für ein Produkt haben die, welche Arbeit können die für uns machen. Das kann man ja dann in den Fokus rücken sozusagen im Storytelling und wenn es bei den Illustrationen eher darum geht, wer sind Sie als Person und mit was für einer Persönlichkeit habe ich als Kunde da zu tun, dann kann man ja an der Stelle da den Fokus drauflegen.
Mhm. Ich gegen Ende hin, wenn das in Ordnung ist, Junge, oder falle ich...
ich will noch eine Sache kurz aus dem Chat aufnehmen, wenn du es okay ist.
Also, weil ich hätte gerne noch von den Tipps, die wir reingereicht bekommen, einmal das Übung für den Alltag gibt, weil es war im vorherigen Chatverlauf schon, was man zu Hause machen könnte, um die Storytelling für sich zu üben, ob sie... da irgendwelche Tipps haben. Und was ich auch spannend fand, was die Frage, die uns erreicht hat, was mache ich, wenn ich mich in einer Geschichte verheddert habe? Das kennt man ja auch, dass man sich, also ich kenne das, dass man sich beim Erzählen rechts überholt und gar nicht mehr genau weiß, wie der Satz angefangen hat. Wenn Sie dazu noch was sagen könnten, das fände ich sehr nah.
Ist auch schon so auf dieser Ebene, wir schreiben Texte und gucken uns dann die individuellen Texte an. Ne? Wie man da wieder rauskommt, hängt dann auch, glaube ich, vom individuellen Einzelfall ab, muss man ehrlicherweise sagen. Man kann sich, glaube ich, immer mal vorher überlegen, also es ist halt die Frage, ob man das in Gesprächen so strategisch tut, aber man kann sich halt vorher vielleicht überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Also was ist das Ziel meiner Geschichte, die ich hier erzählen will? Und dann daraufhin versuchen, an diesem Ziel anzukommen sozusagen und alles, was ich rechts und links dafür nicht brauche, erstmal auszublenden. Oder aber, wenn ich quasi üben will, wie erzähle ich denn eigentlich eine Geschichte, ohne mich zu verheddern, würde ich immer irgendwie mit Freunden üben oder mit Ehemann, Ehefrau, Kinder, wer auch immer gerade da zur Verfügung steht und denen mal diese Geschichte erzählen und sagen, wie klang das denn für dich? War das irgendwie, klang das logisch? Konntest du mir folgen? Was kann ich da weglassen? War das irgendwie eine stringente Erzählung?
Das wäre dann auch gleichzeitig die Übung für den Alltag, die zweite Frage, die angesprochen war, oder dass man im Freundeskreis mit Stories aufhält.
Also ja, genau, sowas. Oder ich finde auch diese Zeitstrahlübung wirklich super. Also ich finde, das kann man auch ruhig mehrfach machen. Ne? Man kann sich da ja verschiedene Ausgangsfragen stellen. Man kann ja irgendwie sowas machen, was wir jetzt gemacht haben, dass man sagt, Mensch, jetzt bin ich seit 20 Jahren Illustrator. Wie kam es denn eigentlich nochmal dazu? Und dass man mal für sich so rekapituliert, was waren denn da die entscheidenden Momente, die mich dazu gebracht haben? Aber man kann sich ja auch alle möglichen anderen Fragen stellen. Man kann irgendwie sagen, weiß ich nicht, wenn man ein großes Projekt abgeschlossen hat, was waren denn da die drei wichtigsten Meilensteine? Und vielleicht kann man daraus kleine Anekdoten erzählen. Also ich finde, diese Zeitstrahlübung, die ist ja sozusagen übergeordnet dafür da, dass man über etwas nachdenkt, was in der Vergangenheit liegt. Und aus diesem Zeitraum, den man sich da anguckt, dass man daraus einfach so erzählenswerte Momente rauskristallisiert. Und die Ausgangsfrage, die da drüber steht, das kann halt alles Mögliche sein. Deshalb finde ich, ist das immer auch eine sehr gute Übung.
Prima, danke.
Und dann natürlich schreiben.
Ich würde noch gerne eine letzte Frage aus dem Chat aufnehmen, und zwar, wo der Mehrwert für den potenziellen Kunden ist. Und da möchte ich gleich selbst noch eine Antwort anfügen. In Mappenberatungen, da neige ich dazu, Kolleginnen zu raten, während des Zeigens der Arbeiten sich auch Anekdoten zu einzelnen Arbeiten zu überlegen, und zwar idealerweise Anekdoten, die natürlich interessant sein müssen, also da kommen wir zur Geschichte, die im Gedächtnis bleiben kann, aber die vielleicht, wenn das der Fall ist, auch die Möglichkeit bieten, irgendeine Kompetenz, die man mitbringt, noch in ein schönes Licht zu tauchen. Wie, da ist was nicht gut gelaufen, das musste über Nacht erledigt werden, aber haben wir dann gut hingekriegt oder so, wo man so typische einfach Häkchen hinter bestimmte Dinge macht, wie zuverlässig, termingerecht und Ähnliches. Wenn man das schafft, in Anekdoten zu verpacken, die zu den Bildern passen, die man zeigt, oder zu den eigenen Leistungen, dann hat man mehrere Ziele erreicht. Kann im Gedächtnis bleiben und der Kunde fühlt sich besser verstanden oder kann vielleicht seine eigene Checkliste, die er im Kopf hat, abhaken und sich beruhigter fühlen im Sinne von Mehrwert.
Genau. Eigentlich haben Sie die Frage schon beantwortet.
Entschuldigung.
Genau, also nee, alles gut. Ist ja super. Genau, also ich kann dadurch natürlich zum einen zeigen, was kann ich besonders gut? Also was ist meine Kernkompetenz? Wie nehmen wir nochmal den Parkettverlegemeister, von dem ich eben erzählt habe, der eben besonders gut Parkett verlegen kann. Und ich kann aber zum anderen eben auch zeigen, man sagt doch immer, was für Skills habe ich darüber hinaus. Ne? Also kann ich durch die Geschichte zeigen, ich kann besonders gut kommunizieren, ich bin vielleicht besonders diplomatisch oder ja, all diese Charaktereigenschaften sozusagen kann ich ja auch darüber transportieren, wenn ich so eine Geschichte erzähle.
Sehr gut. Ich schaue jetzt gerade nochmal, ich scroll noch einmal ganz kurz durch den Chat, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich meine, die Aufgabe, um das mal abzuschließen, ich glaube, die Aufgabe, Geschichten zu finden, die authentisch sind, gleichzeitig aber auch interessant sind, sich vielleicht unterscheiden oder irgendwie was Besonderes mitbringen, die liegt bei uns. Das müssen wir selbst rausfinden. Herr Frau Schröder, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie uns diesen Einblick gewährt haben. Und ich habe mir sehr viel notiert und da wird mir immer schrecklich bewusst, dass man da noch Arbeit investieren muss. Vielen Dank. Ich fand es ganz hilfreich und fand ganz tolle, inspirierende Ansätze drin, die jetzt nur darauf warten, eingesetzt zu werden. Ich freue mich, dass Sie hier waren. Ich freue mich, dass ihr alle hier wart an diesem Sommerabend. Und würde hiermit die Veranstaltung beschließen. Wie immer, wir lassen euch noch ein bisschen drin und tröpfeln, also machen dann so in ein paar Minuten, wenn wir auf den Knopf drücken. Ich danke euch und danke Ihnen, Frau Schröder.